Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Herzlich willkommen zurück beim Handlungsfrei-Podcast. Nach längerer Zeit gibt es jetzt endlich mal wieder eine neue Folge und das ist auch eine, auf die ich mich sehr freue, weil auch das ist wieder ein Thema, das schon sehr lange auf meiner Themenideenliste steht und deshalb ist es sehr schön, dass ich das jetzt mit jemandem besprechen kann, die, glaube ich, einfach genau der richtige Gast für dieses Thema ist. Und zwar ist das eine Person, die auch schon mal zu Gast war, nämlich die andere Eva, wie ich sie gerne nenne. Hallo Eva.
Hallo, freut mich sehr, dass ich nochmal da sein darf. Ich glaube, ich habe jetzt in deinem Intro schon total peinlich mega laut einen Schluck Wasser getrunken.
Das kann ich hoffentlich rausschneiden, beziehungsweise deine Spur an der Stelle einfach muten und dann geht das schon. Ja, ich finde es auch total super, dass du nochmal dabei bist und ich finde es einfach auch ein bisschen lustig, dass wir, nachdem wir das letzte Mal über unseren Beruf gesprochen haben und über unser Dasein als Bibliothekarinnen, dass wir uns jetzt ein Thema gesucht haben, das wahrscheinlich ein bisschen klischeehaft zu uns passt. Wir haben uns ja eigentlich so ein bisschen gegen die ganzen Klischees gewehrt, aber am Ende ist ja an vielen Klischees doch irgendwie ein bisschen was dran. Und eins der großen Klischees über Bibliothekarinnen und Bibliothekare ist natürlich einfach, dass sie gerne lesen. Das stimmt gar nicht immer. Ich kenne auch durchaus welche, die gar nicht gerne lesen in ihrer Freizeit. Ja. Oder zumindest nicht so das klassische Bild erfüllen von der Dame, die irgendwie im Lesesessel sitzt und einen Roman nach dem anderen verschlingt, sondern sich vielleicht eher so im Sachbereich bewegen. Aber ja, unser Thema ist tatsächlich heute Lesen oder wir haben es genannt Bücher und Lesen, auch wenn das natürlich sehr eng zusammen gehört, aber man wird wahrscheinlich so ein bisschen rauskriegen, warum wir es so nennen wollten. Ja, wir wollten starten mit einer Frage und zwar würde ich dich jetzt gerne als allererstes fragen, was liest du denn gerade?
Also, was lese ich gerade? Ich habe mich zu einem dieser Menschen entwickelt, die immer tolle, tolle Sachbücher sehen. Und dann kaufen sie sich die tollen Sachbücher und denken sich, Mensch, klasse Thema, da möchte ich unbedingt mehr drüber wissen. Und dann liegt es immer auf so einem Stapel rum und man greift dann doch eher zur Belletristik, also zumindest mit meinem Leseverhalten. Aber ich habe angefangen, ein tolles, tolles Buch zu lesen. Und zwar heißt das Punk as Fuck, die Szene aus der Flinter-Perspektive. Das ist ein Sammelband mit lauter Beiträgen von ganz unterschiedlichen Musikerinnen, Produzentinnen, Konzertgängerinnen etc., die lauter Flinter-Personen, die die Szene aus ihrer Perspektive rausbeschreiben. Das ist von Diana Ringesieb, Herausgeberin, und Ronja Schwikowski. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch und das habe ich jetzt endlich angefangen zu lesen als Nachtlektüre.
Das ist eine total interessante Antwort, weil mir geht's erstens genauso wie dir. Mhm. Mir passiert es häufig, dass ich auf der Arbeit Bücher katalogisiere für den Fachbereich angewandte Sozialwissenschaften, wo häufiger mal was dabei ist, was mich auch persönlich irgendwie interessiert, so aus dem Bereich Soziologie und angrenzende Gebiete. Und da habe ich mir auch schon häufig dann was ausgeliehen und ja, dann doch meistens irgendwie nur so ein paar Seiten gelesen oder hier mal reingeblättert. Und ich hatte tatsächlich vor wenigen Wochen ein Buch auf meinem Schreibtisch, das in eine ganz ähnliche Richtung ging. Es war nicht genau das. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber es war auf jeden Fall im Prinzip das gleiche Thema. Okay. Außerdem noch interessant, dass ich nämlich auch gerade sehr untypisch für mich ein Sachbuch lese, wobei ich dazu sagen muss, ich bin eigentlich schon fast fertig. Das ist tatsächlich auch eins, was ich mir von der Arbeit ausgeliehen habe. Und zwar heißt das Backlash. Das ist von Susanne Kaiser. Und es geht darin um Gewalt gegen Frauen und vor allem um das seltsame Paradox. Also ihre Hauptthese ist so ein bisschen, dass je gleichberechtigter Frauen werden, desto mehr Gewalt gibt's auch wieder gegen sie, weil eben ja bestimmte Männlichkeitsideale damit vielleicht irgendwie verletzt werden. Und ja, dann ist dann leider die Gegenwehr oft ziemlich groß. Und ja, kann ich auch nur empfehlen. Ich fand es total interessant, weil es auch so ein bisschen darum ging, dass halt auch gerade gut gebildete Frauen häufiger Gewalt erfahren heutzutage durch diese ganzen Entwicklungen. Und ja, ist ein Thema, was mich irgendwie immer interessiert. Und deshalb habe ich auch ganz untypisch mal tatsächlich so ein ganzes Sachbuch von vorne bis hinten durchgelesen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass das jetzt nicht hochwissenschaftlich ist, also natürlich alles gut belegt und so, aber es ist schon so geschrieben, dass man das ganz gut so runterlesen kann, ohne dass man jetzt total viel Vorwissen haben muss zu bestimmten wissenschaftlichen Aspekten.
Also es liest sich trotzdem flüssig, trotz des hohen Anteils an Informationen in dem Buch.
Ja, genau. Und es ist ja eigentlich ein schweres Thema, ne? Und ich habe auch an der einen oder anderen Stelle also echt geschluckt so und war ein bisschen entsetzt. Aber es ist halt trotzdem so geschrieben, dass man das einfach in der Freizeit lesen kann,
Klingt cool. Ich glaube, ich habe eine Zeit lang in der Hochschulbibliothek in der Augsburger Fachhochschule gearbeitet. Ich glaube, ich hatte das schon mal in der Hand, wenn mich nicht alles täuscht, weil die eben auch einen soziologischen Fachschaft hatten, also einen Anteil in diesem Studiengang. Ich denke, dass wir das auch hatten. Na, war schön. Und okay, und das liest du gerade auch, richtig?
Ja, aber ich bin jetzt so gut wie durch, ja. Und ich glaube, als nächstes werde ich dann auch wieder was aus dem Belletristikbereich lesen. Oder ich habe auch oft so zwei Sachen parallel, ne? Dass ich einen Roman so richtig lese und dann habe ich noch so ein Sachbuch, wo ich ab und zu mal reingucke. So wahnsinnig häufig lese ich aber ehrlich gesagt in meiner Freizeit inzwischen auch gar nicht mehr. Das muss ich vielleicht direkt so ein bisschen als Disclaimer voranstellen. Das war mal mehr, als ich noch studiert habe und als ich halt auch längere Zugstrecken gefahren bin. Ne? Also wenn ich in Leipzig gewohnt habe oder auch in der Zeit, wo ich in Stuttgart gewohnt habe, wenn ich dann da meine Familie besucht habe, war ich halt immer lange im Zug unterwegs und da war Lesen immer so das Mittel der Wahl. Jetzt mittlerweile ist das halt, seit ich in Dortmund wohne, nicht mehr so häufig der Fall, dass ich längere Strecken fahre und ist vielleicht auch ein Thema, auf das wir auf jeden Fall noch kommen könnten, so ein bisschen die Konkurrenz zum Lesen durch andere Sachen, durch Filme, durch Serien, durch Spiele, durch
das Leben selbst.
Ne, das Leben selbst, Freunde natürlich, andere Hobbys, die man vielleicht irgendwie hat. Und da muss ich leider zugeben, dass das Lesen ja vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt, aber ich habe mir schon vorgenommen, dass ich das wieder häufiger machen möchte. Und das hat jetzt auch in den letzten Monaten schon mal ganz gut geklappt.
Ich möchte mich dem Disclaimer tatsächlich anschließen, muss ich dir ehrlich sagen, weil meine Lesebegeisterung ist nach wie vor vorhanden und sie ist nach wie vor ausgeprägt, aber ich habe ja 6 Jahre lang die Arbeit gependelt. Also mindestens eine halbe Stunde zurück und hin und eine halbe Stunde zurück. Und das war mein Leseort. Da wusste ich immer, da kann ich nichts anderes machen. Und ja, ich habe jahrelang wirklich in der Stadtbibliothek gearbeitet und da wird von dir ja auch erwartet, dass du. Also die Leute denken natürlich, man hat alles gelesen. Man muss ja auch ein bisschen so das Image wahren, dass man zumindest ein bisschen eine Ahnung hat, was in den ganz neuen Sachen passiert. Aber ich habe wirklich viel von dem, was ich habe vermitteln können in der Bücherei, wo ich habe helfen können, die richtige Lektüre zu finden, habe ich im Zug gelesen. Ich wäre sonst da nicht hinterhergekommen. Und jetzt habe ich einen 8-minütigen Weg in die Arbeit, was natürlich sehr, sehr schön ist. Aber man muss sich wirklich quasi mit dem Löffelchen so ein bisschen Zeit freikratzen, um lesen zu können. Und dann kommen eben diese Sachen, die du schon angesprochen hast, diese ganzen anderen Dinge. Und ja. Mein Vorhaben, mehr zu lesen, ist wieder dadurch gestärkt worden, dass ich umgezogen bin und mir in der kleinen Gemeinde, wo ich jetzt wohne, bin ich jetzt Mitglied in der Gemeindebücherei, erst ein bisschen skeptisch war, aber die sind tatsächlich relativ gut sortiert. Und dass ich jetzt da mal hingehe und dass ich mir aber nicht völlig wild irgendwelche Bücher ausleihe, sondern dass ich mir wirklich 1 oder 2 ausleihe. Wenn ich mit einem Bücherstapel heimgehe, das hat mich früher motiviert, aber ich habe Zeit nicht. Und das klappt bisher ganz gut. Und dann gibt's halt noch den anderen anklagenden Sachbuchstapel, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Aber ich mache mich da dran.
Ja, also bei mir ist es auch ein bisschen so, ich muss mich auch immer so ein bisschen davon abhalten, jetzt irgendwie noch neue Bücher zu kaufen, weil ich kriege auch sehr viele Bücher geschenkt. Also gerade meine Eltern schenken mir sehr viel Bücher und die sind auch echt immer gut darin, mir Sachen zu schenken, die ich dann wirklich gerne lese. Also entweder sind das Sachen, die selber gelesen haben und einfach sehr gut fanden und da kann ich mich dann eigentlich echt darauf verlassen, dass mir das auch gefällt. Oder sie haben irgendwie was gehört von einem Buch, wo sie denken, das könnte mich ansprechen. Und eigentlich, bisher war das dann auch immer gegeben. Aber ich habe wirklich hier Bücher im Regal stehen, die haben die mir vor 10 Jahren oder so geschenkt. Und ich habe sie noch nicht gelesen, weil einfach so viel anderes dann da war. Ne? Also und manchmal hat man ja auch einfach auf bestimmte Bücher dann irgendwie keine Lust. Oder man liest auch vielleicht Sachen irgendwie nochmal. Und dann, also es gibt halt einfach eine riesen Konkurrenz. Und ich gebe auch zu, dass ich gerade nach so einem Arbeitstag oder so mich dann auch lieber von einer Serie oder so auch mal ein bisschen berieseln lasse, als dann wieder zu lesen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist auch so ein bisschen Teil des, ja, Problem ist ein blödes Wort, aber so ein bisschen Teil des Grundes, warum ich dann doch nicht so viel lese, dass ich immer so ein bisschen diesen Anspruch an mich selber habe, Dinge zu lesen, die ja, vielleicht nicht so die leichteste Lektüre sind, sondern eher Dinge, wo man dann auch nochmal drüber nachdenkt oder die irgendwie auf besondere Weise geschrieben sind und halt einfach einen gewissen Anspruch haben. Und damit kommt man natürlich nicht so schnell voran, wie wenn man jetzt, weiß ich nicht, sich einen Groschenroman schnappt oder irgendwas in die Richtung. Und da merke ich dann auch manchmal so, dass mich das dann auch manchmal davon abhält, das Buch jetzt überhaupt wieder in die Hand zu nehmen, weil ich weiß, okay, da muss ich jetzt echt eine Menge Hirnschmalz irgendwie reinstecken. Das ist dann manchmal auch so ein bisschen schwierig. Also manchmal denke ich, vielleicht sollte ich diesen Anspruch an mich da so ein bisschen weglegen. Aber ich sehe Lesen halt nie so als reines Unterhaltungsprogramm, sondern irgendwie schon auch als was geistig Forderndes, was ich mir dann in dem Moment auch wirklich so aussuche. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nur Weltliteratur lese oder nur irgendwie ganz, ganz schwere Sachen. Aber ich lese jetzt ungern halt einfach Sachen, die sich so sprachlich so ganz leicht runterlesen, weil ich einfach auch Sprache mag und ja auch selber ein bisschen schreibe und so. Und deshalb ist Lesen für mich auch immer irgendwie so ein Umgang mit Sprache. Und da mag ich es nicht, wenn Sachen zu einfach geschrieben sind.
Ist es dann aber, wenn du einen Autor findest, der schwierigen Inhalt in eine nicht ganz so anspruchsvolle Sprache packt, ist es dann trotzdem was, was dich reizt? Oder sagst du dann, gut, die Thematik ist schon heavy und die Thematik interessiert mich zwar, aber das ist trotzdem noch ein bisschen zu banal formuliert?
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja so ein bisschen die Frage, was ist wichtiger, Sprache oder Inhalt, ne?
Ja.
Also mir fiel jetzt kein Beispiel ein, was genau das transportieren würde, was du gesagt hast. Also, dass da jemand ein schweres Thema dann aber irgendwie banal formuliert. Also gerade so im Belletristikbereich fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Also mir geht's eigentlich eher so, ich glaube tatsächlich, dass bei mir so ein bisschen der Aspekt Sprache überwiegt. Da kann ich vielleicht direkt mal einsteigen mit einem Autor, den ich sehr gerne lese, der hier auf meiner Liste ganz oben steht. Also ich muss auch dazu sagen, ich lese sehr, sehr gerne und sehr viel auf Englisch.
Mhm.
Mittlerweile fast mehr als auch als auf Deutsch. Und einer meiner Lieblingsautoren heißt Tom McCarthy. Mhm. Und es ist ganz witzig, ich muss ein bisschen ausholen. Der Podcast hier heißt ja Handlungsfrei. Und es kommt ja ursprünglich von meinem Blog, der nicht mehr so richtig aktiv ist, aber den es immer noch gibt. Und der trägt diesen Namen, weil ich sowohl in meinem eigenen Schreiben als auch bei dem, was mir gefällt, so an Büchern, aber auch Filmen und so, immer wieder festgestellt habe, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn es zu viel Handlung und zu viel Action gibt.
Mhm.
Also ich bin gar nicht so der Typ, der irgendwie jetzt so den Blockbuster braucht, wo irgendwie ständig was passiert, sondern ich mag zum Beispiel Bücher, in denen einfach viel beobachtet und beschrieben wird.
Mhm.
Und wenn das jemand sehr gut kann, dann brauche ich gar nicht so irgendwie jetzt den riesen Handlungsstrang und Spannungsbogen. Und das ist tatsächlich etwas, was bei den Büchern von Tom McCarthy sehr stark gegeben ist. Mein Lieblingsbuch von ihm heißt Staten Island und im Prinzip hat es wirklich so gut wie überhaupt keine Handlung. Es geht eigentlich nur um jemanden, der ja so Dinge beobachtet und sich Fragen stellt und darüber so ein bisschen philosophiert und man erfährt auch gar nicht viel über diese Hauptperson, die hat auch gar keinen richtigen Namen und so. Und das sind tatsächlich irgendwie Sachen, die ich mag und der hat halt wirklich also eine ganz, ganz tolle Sprache und das muss man auch, also ich frage mich wirklich, wie man das übersetzen kann, weil das muss man auf Englisch lesen. Und ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich sagen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich lieber einen spannenden Inhalt haben will mit einfacherer Sprache oder lieber tolle Sprache und der Inhalt ist vielleicht nicht so spannend, dann würde ich mich für die Sprache entscheiden tatsächlich.
Ist von Tom McCarthy, ist von dem K, der Roman? Ist das von ihm?
Es gibt eins, das heißt C. Mm. Ist es vielleicht auf Deutsch, dann K?
Dann heißt es wahrscheinlich K. Ich glaube, das habe ich gelesen. Wahrscheinlich einfach schon vor 10 Jahren. Deswegen kriege ich es nicht mehr ganz zusammen.
Das war tatsächlich mein am wenigsten Lieblingsbuch von
ja?
ihm. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen durchquälen müssen,
mhm.
Weil ich das irgendwie etwas schwierig fand.
Okay.
Aber es gibt von ihm eins, das heißt Remainder, das ist auch mal verfilmt worden, wobei der Film relativ stark von dem eigentlichen Buch abweicht. Aber da geht es zum Beispiel einfach um jemanden, der so Reenactments macht. Also der hat einfach irgendwie Situationen beobachtet und die toll findet und sich dann alle möglichen Schauspieler und so rankarrt, die diese Situation 1:1 nachstellen sollen. Und er analysiert das dann so. Also es sind sehr spezielle Inhalte tatsächlich in den meisten seiner Bücher, aber ich mag einfach diese Art zu schreiben total und weil ich einfach die englische Sprache auch so gerne mag, ist das für mich dann echt sowas, wo ich total Spaß dran habe, aber was halt trotzdem sehr, also schon halt ziemlich fordernd ist. Ne? Also das schnappt man sich jetzt nicht, wenn man gerade irgendwie eine harte Arbeitswoche hinter sich hat und eigentlich nur ein bisschen abschalten will am Freitagabend. Da muss man dann schon ein bisschen mehr reinstecken.
Also du würdest die Sprache quasi immer vorziehen?
Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich schon. Aber trotzdem, also der Inhalt ist natürlich jetzt auch nicht total trivial. Ne? Also
nein, um Gottes Willen. Ich meine, es kann das komplizierteste Buch der Welt sein, aber wenn der Inhalt nicht passt, also anders. Die Sprache kann noch so schön gewunden und formuliert sein, wenn der Inhalt nicht passt, dann ist es trotzdem Schmarrn.
Ja, genau. Also man muss ja auch irgendwie, es muss ja eine gewisse Substanz da sein, über die man Worte bildet. Ne? Also,
ja, natürlich.
Ich bin halt einfach sehr fasziniert davon, wenn jemand halt einfach sehr, sehr gut schreiben kann, weil ich dann auch immer irgendwie meine eigenen Schreibambitionen damit vergleiche und da irgendwie mir auch vielleicht guckt man sich doch auch das eine oder andere irgendwie ein bisschen ab, ne? Und ja, aber wie ist das bei dir? Gibt's so irgendwie das eine Genre oder den einen Autor oder sowas in die Richtung, wo du sagst, das geht für mich immer, da habe ich immer Bock drauf?
Ich habe mir jetzt gerade mal hier Satin Island notiert, weil das natürlich für mich jetzt auch eine große Buchshow ist, wenn wir uns hier unterhalten. Was immer geht. Also ich habe eine sehr, sehr eindimensionale Liebe für Fantasy tatsächlich. Mhm. Ich bin ein großer, großer Terry Pratchett-Fan.
Ja, mit dem Namen verbinde ich dich auch sofort.
Ja, ich bin ein großer Terry Pratchett-Fan und habe daraus auch nie einen Hehl gemacht. Also ich kann tatsächlich, wenn ich wirklich heimkomme und nichts lesen möchte, was mich zu sehr fordert, dann fange ich in der Regel nochmal einen Terry Pratchett-Roman an, weil die sind gut wegzulesen. Das ist in sich auch eine sehr komplizierte Welt, die ja auch, er hat ja sein Bestes gegeben, irgendwie Missstände oder Situationen, die in unserer realen Welt halt gang und gäbe sind, also das heißt, von Sexismus zu Rassismus zu sonstigen Problemen, Völkerverständigung etc. das abzubilden und das halt in eine humoristische Fantasy-Form zu packen. Dann würde ich mich immer hinsetzen und würde Terry Pratchett lesen. Grundsätzlich möchte ich dir aber sagen, ich bin da ganz bei dir. Je älter ich werde, ich denke, dass das nicht notwendigerweise das mit dem Alter zu tun hat, sondern einfach durch die Tatsache, wie viel man inzwischen schon konsumiert hat an Geschichten, an Autoren, an Schreibstilen etc. Mhm. Also ich lese sehr, sehr gern Menschliches inzwischen. Ja. Ich lese gerne, also es ist nicht jenseits von Afrika Schicksalsgeschichten in diese Richtung, sondern ich lese gerne Geschichten, leise Geschichten, wo vielleicht etwas beschrieben wird, wo das Hauptproblem oder die Hauptthematik eigentlich eher unter der Oberfläche lauert. Mhm. Was ich total gern mag, sind so Autorinnen wie Alina Bronski zum Beispiel, wo ich wahrscheinlich die letzte Person bin, die noch entdeckt hat, weil ich habe nichts von ihr gelesen gehabt, bis Barbara stirbt nicht rauskam vor 2 Jahren.
Ja.
Ein sehr, sehr schöner Roman, in dem eigentlich auch nichts passiert. Das sind einfach nur Szenen einer Ehe, die mich aber tatsächlich so zurückgelassen haben, dass ich mir gedacht habe, wenn ich schreiben könnte wie Alina Bronski, wären alle meine Probleme behoben. Kennst du das, wenn du was liest und dann ist da ein Satz und du musst echt kurz das Buch ablegen, weil der Satz dich so trifft?
Ja, kenne ich.
Also wirklich nicht nur nicht notwendigerweise auf einer persönlichen Ebene, aber so einfach so die Ästhetik von dem Satz haut dich so weg. Und ich hoffe, ich klinge jetzt nicht total bescheuert, aber.
Nein, ich lese mir solche Sätze dann gerne laut selber vor. Ja.
Ja, genau. Und das ist bei ihr, ist zum Beispiel so der Fall. Und wenn ich jetzt in diese bereits erwähnte Gemeindebücherei gehe, in der ich jetzt immer abhänge und versuche, nicht allzu viele Bücher auszuleihen, weil ich ja dann doch nicht dazu komme, sie alle zu lesen. Ich schaue jetzt immer nach Geschichten, die sehr schön beobachtet sind oder Menschen, die Situationen beschreiben, in denen ich mich noch nicht befunden habe oder in denen ich mich befinde. Mhm. Was mir da besonders gerade im Auge ist, das habe ich Ende letztes Jahr gelesen, um dir nochmal da ein bisschen Anhaltspunkt zu geben, was mir gerade richtig gut reinläuft. Das ist ein Roman von Mareike Fallwickel. Das Buch heißt Die Wut, die bleibt. Ich habe, glaube ich, in den letzten 10 Jahren nicht so ein Buch gelesen, was so kraftvoll ist wie dieses Buch. Da geht es um weibliche Wut. Es geht darum, eine erwachsene Frau und eine Teenager-Tochter, die damit zurechtkommen müssen, dass die Mutter, / beste Freundin, Selbstmord begangen hat. Und was das auslöst. Und auch da wird die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft, diese Erwartungshaltung, dieser Druck und dann auch die Erwartungen, die man nur an sich selber stellt, weil man von außen diesen Druck gemacht bekommt. Und das ist so gut geschrieben, Eva. Also grundsätzlich, mich interessieren inzwischen
fast ausschließlich Bücher, wo Lebenswelten beschrieben werden, die ich entweder kenne, wo ich das Gefühl habe, da werde ich angesprochen und die mir komplett fremd sind.
Ja, habe ich mir jetzt auf jeden Fall auch beide Titel notiert, die du gerade genannt hast, weil das echt beides sehr, sehr gut klingt.
Ja, die Wutti-Blatt habe ich auch verschenkt und ich habe mein Exemplar verliehen und ich werde es wahrscheinlich nie wieder kriegen, aber alle müssen dieses Buch lesen. Also gerade die Thematik, es ist wirklich toll.
Okay, aber ist es ein Roman oder?
Es ist ein Roman tatsächlich.
Okay. Mhm. Ja, das passt so ein bisschen auch zu diesem Backlash, was ich gerade gelesen habe. Ja. Also so dieses ganze Thema Geschlechterrollen und auch die Ungerechtigkeiten, die Frauen immer noch so aushalten müssen. Damit habe ich mich auch in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigt. Deshalb wäre das tatsächlich auch wirklich mal was ich auch gerne lesen würde.
Ist ein tolles Buch. Je länger wir darüber reden, desto deutlicher wird es mir. Gerade Geschichten von und über Menschen, das interessiert mich gerade am meisten im literarischen Bereich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja gerade auch so ein bisschen so der Grund, warum viele Leute halt auch zum Buch greifen, ne? Um halt einfach auf relativ kompakte Art was zu erfahren über die Lebenswelt von anderen. Also ich habe zum Beispiel... das ist auch ein Buch, was ich verschenkt habe, und zwar an meinen Vater. Diesmal habe ich es so gemacht, dass ich ihm mal was geschenkt habe, was ich zuerst gelesen habe. Das war Der Turm von Uwe Tellkamp. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Klassiker. Das hatte ich tatsächlich auch schon relativ lange im Regal stehen. Das gehörte ursprünglich meiner Oma, und die hatte damals, als sie, sie musste zwischendurch von einem Altenheim in ein anderes umziehen oder Seniorenheim, und hatte dann nicht mehr so viel Platz und hat dann einfach gesagt, so alle ihre Angehörigen und Leute, die so sie immer unterstützen, dürfen sich an Büchern alles so mitnehmen, was sie anspricht. Und alles andere nimmt sie dann selber mit. Und da habe ich mir das eingepackt tatsächlich, und das hat aber fast 1000 Seiten. Also es ist schon...
Es ist ein richtiger Wälzer, ne?
Genau, und da habe ich immer irgendwie überlegt, so, ja, wann lese ich das mal? Und dann habe ich es angefangen und war halt total fasziniert, weil das ist ja im Prinzip einfach so eine Familiengeschichte in der DDR und beschreibt halt extrem gut so die Lebensrealität in der Zeit, in der es spielt, in der DDR, also speziell in Dresden. Und ja, da haben auch diverse Personen, die es rezensiert haben, immer gesagt, so, wenn man halt einem jungen Menschen, der es selber nicht erlebt hat, zeigen möchte, wie es in der DDR so war, dann sollte man ihm dieses Buch in die Hand drücken. Und es wechselt halt auch so ein bisschen zwischen den Stilen. Und es ist auch super witzig zwischendurch und dann wieder ernst und dann auch wieder so sehr poetisch geschrieben auch zum Teil. Und als ich das gelesen habe, habe ich ganz oft gedacht, so das muss ich meinem Vater schenken, weil das auch genau für ihn das Richtige ist. Und er hat das jetzt tatsächlich auch in relativ kurzer Zeit, er ist jetzt im Ruhestand, hat er das gelesen und hat mir immer wieder auch dann so Passagen abfotografiert und mir geschickt und sich nochmal bedankt und so. Und da kam ich jetzt gerade drauf durch deine Aussage mit dem Thema Lebenswelten von Menschen, weil das einfach natürlich etwas ist, was wir nie selber erleben konnten und können. Dazu auch noch passend, das war auch, glaube ich, tatsächlich auch was von meinen Eltern mal kam. Ein Buch, das heißt Nothing to Envy, von einer, ich glaube, sie ist Journalistin, amerikanische Journalistin, Barbara Demick. Da geht's um Nordkorea und ja, Lebenswelten in Nordkorea. Also sie hat sich ganz viel unterhalten mit Leuten, die aus Nordkorea geflohen sind und die einfach so ihre Lebenswelt und ihren Alltag beschrieben haben. Und das habe ich vor einigen Jahren gelesen und das hat mich auch total berührt, weil man hat das immer alles so gehört und irgendwie ist Nordkorea so ein bisschen ähnlich wie die DDR, halt sowas, was man immer irgendwie kurios findet. Aber mir war, bevor ich das gelesen habe, nicht so in dem Ausmaß klar, wie krass das eigentlich ist. Also es startet halt schon damit, das Erste, was du siehst in dem Buch, ist so eine Luftbildaufnahme von der koreanischen Halbinsel. Mhm. Und da ist Nordkorea einfach komplett schwarz. Also es ist halt einfach, ne, also Südkorea, da erkennst du genau, wo sind größere Städte und so. Und Nordkorea in der Nacht ist einfach komplett unbeleuchtet. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger, den sie dann wählt, indem sie halt irgendwie erzählt, dass sich zum Beispiel in Nordkorea dann halt auch junge Pärchen heimlich im Dunkeln treffen, weil sie halt eigentlich so offiziell nicht unbedingt Beziehungen haben dürfen in ihrer Jugend. Und so, damit fängt sie so ein bisschen an und dann beschreibt sie halt die Schicksale von unterschiedlichen Leuten. Und das ist halt wirklich eher dokumentarisch, also jetzt nicht fiktiv im Gegensatz zu Der Turm, aber auch, also kann ich auch nur empfehlen, das ist krass, aber ich finde das eigentlich, also ich habe mir damals gedacht, damit, mit dem Thema müsste man sich viel mehr beschäftigen und jeder sollte mal lesen, was da eigentlich so abgeht. Also das fand ich sehr berührend.
Das klingt richtig gut. Ich habe es mir gleich mal notiert. Verschenkst du auch Bücher an deine Freunde?
Ja, ich habe einen alten Schulfreund. Wenn wir uns sehen, also wenn einer von uns irgendwie zum Geburtstag einlädt, was jetzt nicht jedes Jahr der Fall ist, und er wohnt halt mittlerweile auch in München und hat zwischendurch in Aachen gewohnt, also wir haben uns jetzt auch nicht so viel gesehen. Aber wenn wir uns gesehen haben und uns was geschenkt haben, dann haben wir uns in den letzten Jahren eigentlich immer Bücher geschenkt. Er hat mir mal ein Buch geschenkt, was ich ganz toll fand. Ich habe jetzt leider auch den Namen vergessen von der Autorin, der auch ein bisschen komplizierter ist, aber es heißt Löwenwecken. Mhm. Fand ich richtig gut und ich habe ihm tatsächlich, und das ist auch ein Buch, was hier mit auf meiner Liste steht, ich habe ihm Mephisto von Klaus Mann geschenkt, weil wir beide damals, wir sind zusammen zur Schule gegangen und haben sehr viel Zeit zusammen in der Theater-AG verbracht. Und er hat sehr viel schauspielerisches Talent, viel, viel mehr als ich und hat auch immer Hauptrollen gespielt. Und in Mephisto geht es ja auch so um diese Theaterszene. Und ich fand das Buch wirklich, also das war so ein Klassiker, den ich schon immer mal irgendwie lesen wollte. Und dann vor ein paar Jahren habe ich es dann einfach mal bei meinen Eltern mir ausgeliehen und einfach mal gelesen und fand das sehr, sehr gut, auch erstaunlich lustig zwischendurch. Und da gibt es ja ganz viel Anspielungen auf bestimmte Personen so aus dem Nationalsozialismus. Und also das kann ich auch nur empfehlen. Also wenn man mal zu einem Klassiker greifen will, Mephisto fand ich richtig, richtig toll.
Ich schreibe es mir gerade völlig ungläubig auf, weil ich hätte jetzt Mephisto nicht mit einem Humor vor, also mit einem Buchbetrug mit höherem Humoranteil zusammengebracht. Aber
ja, es ist auch sicherlich nicht der Hauptanteil, aber ich fand es doch zwischendurch. Und ich glaube, wenn man sich noch besser mit der Geschichte auskennt, als ich es tue, dann erkennt man wahrscheinlich auch noch viel mehr Anspielungen und das ist dann wahrscheinlich auch noch mal auf eine andere Weise witzig. Also wahrscheinlich ist mir da auch viel entgangen, weil ich dann da doch nicht so die Expertise habe. Aber ich glaube, Max hat das auch, also hier mein alter Schulfreund hat es auch gerne gelesen. Und genau, aber verschenkst du denn Bücher an deine Freunde?
Ja, ich musste gerade ein bisschen lachen, als du gesagt hast, du hast einen alten Schulfreund, weil ich habe auch einen alten Schulfreund, mit dem ich nach wie vor Kontakt habe, mit dem habe ich zusammen Abi gemacht. Und der ist ein sehr, sehr guter Leser. Und ich sage das so explizit, dass er ein guter Leser, weil er ist jemand, der in keinerlei irgendwie im buchspezifischen Bereich arbeitet, aber das ist einer von den Menschen, wo ich gerne wäre, der hält sich selber immer auf den neuesten Stand der Dinge, was so Neues rauskommt und was für ihn interessant ist und der versorgt sich dann auch mit den Büchern, die er wirklich lesen möchte, weil er auch immer mit Mehrwert liest. Und wenn der ein Buch liest, was für ihn total interessant ist und wo er denkt, das könnte mir auch gefallen, dann schickt er mir das normalerweise zu oder bringt es mir mit, wenn wir uns sehen oder dergleichen mehr. Und so bin ich schon an diverse Bücher gekommen, die ich sonst nie lesen würde. Und ich schenke ihm auch immer Bücher, die mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise interessant erscheinen oder die ich gelesen habe, die ich toll fand. Und das ist ein sehr reger Austausch. Ich habe noch einen sehr guten Freund, der ist deutsche Geschichtslehrer. Und er hat vor ein paar Jahren festgestellt, dass er gar keine Klassiker kennt. Und seitdem liest er wirklich sehr diszipliniert sich durch die Weltliteratur, also was man halt so allgemein als Weltliteratur erkennt. Und da ist er wirklich sehr konsequent und liest auch Bücher, wo ich mir gedacht hätte, um Gottes Willen, es gibt nämlich so Klassiker. Das wäre nämlich auch noch so eine Sache, die ich dich gerne fragen würde, ob es ein Buch gibt, was als Weltliteratur oder wegen mir auch als Klassiker, der einfach von vielen gemocht wird, aber den du versucht hast zu lesen, wo du dir denkst, ich komme da nicht rein. Also die Frage würde ich dir noch stellen, aber dieser Freund, der selbst wenn er sagt, das ist eigentlich nichts für ihn, der zieht das voll durch. Der liest die Bücher, weil er sagt, er möchte mal wissen, wenn es um Klassiker geht, er will da einfach immer mitreden können. Und um fundiert mitreden zu können, muss er das Buch gelesen haben. Und mit ihm passiert auch ein reger Bücheraustausch, würde ich sagen. Dem habe ich zuletzt Cox und der Lauf der Zeit geschenkt.
Ja, ich find das Thema insgesamt total spannend. So diese Frage, zieht man es durch oder nicht? Ich habe das früher auch sehr konsequent gemacht. Also ich hatte auch immer den Anspruch, ich lege das Buch nicht weg. Aber mittlerweile habe ich einfach gemerkt, so wie du auch schon sagtest, es gibt so viel immer zu lesen und das Leben ist kurz. Und deshalb mache ich es oft so, wenn es mich nach so 50 bis 100 Seiten wirklich noch so gar nicht gepackt hat, dann lasse ich sein.
Ich habe die Regel 100 Seiten tatsächlich. Ja. Wenn es nach Seite 100 immer noch nicht das wenige welche ist, dann muss ich es weglegen, weil es gibt einfach zu viele Bücher, um sich durch was durchzuquälen.
Genau, oder auch also Thema Sprache, wenn ich schon auf den ersten Seiten merke, der Stil gefällt mir gar nicht. Oder da schreibt jemand irgendwie einfach auf eine Art und Weise, die mich null abholt, dann lasse ich es auch meistens sein. Es sei denn, es ist jetzt wirklich irgendwie vielleicht so, dass ich denke, naja, vielleicht kommt das noch und vielleicht reißt das Thema es wieder raus. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Jahren häufiger mal was angefangen und dann nicht durchgezogen. Jetzt speziell ein Klassiker. Also ich muss zugeben, dass ich so ja Weltliteratur wahrscheinlich relativ unbewandert bin, obwohl ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem sehr, sehr viele Klassiker der Literaturgeschichte in den Regalen stehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass meine Mutter liest auch sehr viel und wahrscheinlich beide auch viel davon tatsächlich gelesen haben. Ich habe immer mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, vor allem, wenn ich bei denen übernachte und vielleicht selber kein Buch mitgebracht habe oder so, dann gehe ich manchmal ans Regal und dann denke ich so, ach ja, das müsste man eigentlich mal gelesen haben und dann ziehe ich das nochmal raus. Ich erinnere mich jetzt so ganz konkret, spontan nur tatsächlich daran, dass wir im Englischunterricht Romeo und Juliet lesen sollten. Und ich war total enttäuscht, weil ich hatte davor ein paar Mal so Theateraufführungen von Shakespeare-Stücken auf Englisch auch gesehen und fand die immer alle total gut. Also ich mochte zum Beispiel Hamlet total in der Aufführung. Und dann kommt unsere Pflichtlektüre im Abi-Jahrgang damit ausgerechnet Romeo und Juliet, wo ich dann irgendwie festgestellt habe, erstens spielt sich diese ganze Geschichte im Laufe von 5 Tagen ab und zweitens sind die beiden irgendwie 14. Also spätestens da war es bei mir vorbei. Und dann kam natürlich auch noch hinzu, dass man ja die Story eigentlich kennt. Also um die Klausur darüber zu schreiben, musste man das jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt gelesen haben. Und ich habe sonst immer durchgezogen und jede Schullektüre von vorne bis hinten gelesen. Aber bei Romeo und Juliet habe ich es versucht und fand das einfach nur kitschig und furchtbar.
Mhm, ja. Es gibt so Sachen, egal wie viel Weltliteratur, wie hoch geachtet oder keine Ahnung, man kann es einfach nicht lesen. Es ist einfach so. Genauso wie man sich nicht mit allen Menschen verstehen kann, wie dass es Katzen gibt, die einen einfach nicht leiden könnten oder sonst irgendwas. Es gibt einfach Bücher. Bei mir steht ja der Zauberberg auf der Toilette, ne? Muss ich jetzt sagen. Ich gebe mein Bestes seit Jahren mit diesem Buch, weil eben dieser sehr gute Freund, der so gern Klassiker liest, sich da auch immer so positiv äußert. Und ich habe mich ehrlich gesagt noch nie groß mit der Familie Mann beschäftigt. Da kann man mich jetzt für ausbuhen oder nicht. Aber ich habe auch gedacht, ich fange mit Zauberberg an. Ich war auf Reha 2019 und dachte mir, jetzt ist der Moment. Ne? Hau ich mir vorher noch den Zauberberg im Kopf quasi. Ich kann das nicht lesen, Eva.
Ja, ich glaube, da gibt's viele Beispiele. Also so Krieg und Frieden ist ja auch so ein klassisches Beispiel, was viele Leute sich die Zähne dran ausbeißen. Was mich aber auch einfach irgendwie, also oft sind das dann so Sachen, wo ich ehrlicherweise sagen muss, das reizt mich halt einfach von der Geschichte her schon null. Und dann denke ich mir auch immer, ja, sollte man mal gelesen haben, aber verschwende ich jetzt wirklich meine Zeit damit, was zu lesen, was mich nicht anspricht. Ja. Dann kann ich mir auch eine Zusammenfassung durchlesen, damit ich zumindest ein bisschen weiß, worauf Leute anspielen, wenn sie darüber reden.
Ja.
Und ich würde wahrscheinlich auch Dinge, die mir keinen Spaß machen, auch schnell wieder vergessen. Von daher, ja. Aber gibt's denn auch so einen Klassiker, wo du sagen würdest, das wolltest du eigentlich schon immer mal lesen oder bist du noch nie dazu gekommen?
Ich habe von dem zuerst erwähnten Freund in der Schmuckausgabe, ich weiß bis leider nicht, welcher Verlag, das Bildnis des Dorian Grays im Wohnzimmer liegen. Hatte ich auch noch nicht gelesen und der hatte mir das dann bei seinem letzten Besuch mitgebracht und da müsste ich mich jetzt nochmal ansetzen, weil ich glaube schon, dass mir, also die Geschichte ist ja jetzt auch schon bekannt, was man halt so kennt. Ich denke, dass mich das schon interessieren könnte, da kommt es halt natürlich noch nur auf die Schreibe drauf an.
Ja, also Dorian Gray ist tatsächlich eins, was ich auch immer lesen wollte und tatsächlich auch gelesen habe vor einigen Jahren. Auch bei so einem Elternbesuch angefangen und dann irgendwie zu Ende gelesen. Und das fand ich auch tatsächlich gar nicht schlecht. Also ich fand auch, diese Grundgeschichte hat mich halt total angesprochen, irgendwie so auch ein bisschen diese philosophische Frage dahinter. Das fand ich wirklich ganz gut. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mich zwar so im Zusammenhang auch mit dem Englisch-Abi und auch danach nochmal so ein bisschen so mit diesem ganzen Komplex Utopien und Dystopien beschäftigt, aber ich habe tatsächlich noch nie 1984 gelesen.
Ja,
also ich weiß, das haben meine Eltern auch zu Hause. Das hat nämlich, glaube ich, mein Vater schon in seiner Schulzeit gelesen. Und an sich holt mich das auch ab. Und wir haben halt damals Brave New World gelesen. Das ist ja irgendwie so, man liest entweder das eine oder das andere, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und da habe ich immer, das mache ich irgendwann noch. Und ich weiß auch, worum es da geht, ne? Und verstehe auch irgendwie Anspielungen auf dieses Werk. Aber ich habe es tatsächlich nie selber gelesen. Und das ist was, wo ich mir sage, das mache ich auf jeden Fall irgendwann mal.
Ich finde es witzig, dass du sagst, wir haben damals 1984 gelesen in der Schule. Aha. Und eben nicht Brave New World. Brave New World habe ich auch noch nie gelesen, aber 1984, ich hatte so eine Phase während Corona, dass ich so Bücher, die ich in meiner früheren Jugendzeit gelesen habe, nochmal gelesen habe, um nochmal zu, also nicht zu prüfen, aber nochmal zu gucken, ob dieses Gefühl, was ich von dem Buch hatte, ob das noch dem Stand hält, wie es mir halt jetzt geht. Und da war das auch dabei, auch inspiriert durch diesen einen Freund. Und das ist immer noch sehr, sehr gut. Brave New World wäre dann auch noch auf meiner Liste.
Ja, das fand ich damals auch ganz gut. Ich habe es jetzt kein zweites Mal mehr gelesen. Ist jetzt, glaube ich, so nichts, wo ich sagen würde, das ist super, super toll. Aber schon natürlich irgendwie wichtig für dieses ganze Genre, ne, was ja, ja dann auch irgendwie ziemlich groß geworden ist und auch irgendwie für mich immer noch interessant ist. Aber ich finde es auch spannend, dass du sagst, du hast jetzt was Sachen nochmal gelesen, weil ich kenne auch Leute, die sagen, ich lese eigentlich nie irgendwas zweimal. Und bei mir ist es auch noch nicht so häufig vorgekommen tatsächlich. Aber ich habe wirklich, ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Thema aufgrund von aktuelleren Entwicklungen, aber ich habe tatsächlich vor kurzem die Harry Potter Bücher nochmal gelesen. Ja, ist...
Nein, das ist alles gut. Ich lese in der Regel den dritten und den vierten Band einmal pro Jahr.
Ja, also ich habe auch wirklich, glaube ich, obwohl das jetzt auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, von wegen anspruchsvolles Lesen, aber ich habe, glaube ich, keine Bücher in meinem Leben häufiger gelesen als die.
Auch ebenso.
Ich habe die auch, also ich habe die alle auf Englisch auch hier stehen und ich finde auch einfach trotzdem, das ist wirklich jetzt ein Fall, wo ich es ganz gut schaffe, Autorin und Werk voneinander zu trennen, weil ich einfach trotzdem immer noch finde, dass die toll sind und dass die gut geschrieben sind und dass die auch so viel mehr noch mal hergeben als die Filme. Also ich kenne viele Leute, die haben halt nur die Filme gesehen.
Und ich auch.
Da kann ich immer nur sagen, bitte Leute, geht einmal hin und lest diese Bücher. Müsst ihr vielleicht nicht das allererste lesen, das ist wirklich ein bisschen Kinderbuch eher. Aber alles, was danach kam, kann ich nur empfehlen. Und ich lese das immer wieder gerne. Und manchmal habe ich dann halt auch so ein bisschen so dieses, ich vergesse halt viele Details aus der Story wieder, ne? Und dann stellt man sich dann auf einmal so eine Frage, so wie war das, wie hing das eigentlich zusammen? Und deshalb habe ich auch das Gefühl, ich muss so alle paar Jahre mal meine Erinnerung auffrischen und lese das dann nochmal. Aber es ist schön zu hören, dass du das auch machst.
Das mache ich auch und ich habe auch eine gute Freundin, die tatsächlich mit dem Lehrer, der Geschichte und Deutsch lehrt, verheiratet ist. Mhm. Die macht das auch und der besagte Lehrerfreund findet sowohl mich als auch seine Frau ein bisschen seltsam dafür, dass wir das immer wieder machen. Weil er ist eben auch jemand, der sagt, ihr habt es doch schon gelesen, ihr kennt es doch schon. Aber dass man halt einfach manchmal zurückkehrt in eine Geschichte, die man eigentlich schon kennt, um Details wiederzufinden. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, gerade was den Potter Harry angeht, doch das so eine sehr, sehr Fangeschichte.
Ja.
Oder halt einfach, es liegt einem einfach am Herzen, die Story. Und natürlich ist es eine schwierige Sache mit ihr als Autorin, aber in dem Fall kann man es, glaube ich, wirklich gut trennen.
Ja, also bei mir ist es auch so, ich bin eigentlich gar nicht so der Fantasy-Fan. Also ich, das Einzige, wo ich noch so ein bisschen ran kann, ist halt irgendwie Herr der Ringe. Da habe ich auch mal, aber da habe ich die Bücher ehrlich gesagt nie komplett gelesen. Ich habe nur Der Hobbit komplett gelesen.
Ich habe nicht mal Der Hobbit gelesen, tatsächlich.
Ja, ich finde, also die Herr der Ringe Bücher, ich finde, die sind halt einfach so, ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen interessant, weil ich vorhin gesagt habe, ich mag gerne so Beschreibungen und Beobachtungen und die hat man in denen ja so ganz extrem, aber die sind mir zu krass. Also gerade so die erste Hälfte von dem ersten Buch ist ja wirklich so extrem langatmig und da muss man schon Bock drauf haben. Da komme ich nicht so ganz dahinter. Und ansonsten kann ich mit Fantasy auch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich finde natürlich, Harry Potter ist jetzt auch nicht so das klassische Fantasy-Ding.
Nee.
Ne? Also so. Ist ja schon irgendwie so was Eigenes für sich und auch einfach lustig. Also ich mag halt auch den Humor da drin irgendwie. Und ja, und das ist natürlich so ein, also als das erste Buch rauskam, da waren wir ja so, keine Ahnung, um die 10 vielleicht. Ein bisschen jünger sogar noch, ne? Ich glaube 96, 97 kam das erste Buch.
Ja.
Und ich war ein bisschen late to the party damals und auch eigentlich nur durch meine Oma, weil meine Oma war ein riesen Harry Potter Fan. Und die hat sich tatsächlich, das war ganz witzig, so, die hat sich halt immer die Bücher gekauft auf Englisch dann schon, wenn die rauskamen.
Mhm.
Und hat es gelesen und hat es dann danach immer mir in Anführungszeichen geliehen, was aber jedes Mal bedeutete, ich konnte es behalten. Ich muss es hier nicht zurückgeben und deshalb habe ich diese ganzen Bücher hier stehen, die sie halt damals irgendwie immer sofort nach der Erscheinung sich gekauft und halt wirklich innerhalb von wenigen Tagen verschlungen hat. Und deshalb verbinde ich das halt auch sehr stark mit ihr, Und dann ist das irgendwie eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
Ich finde das witzig, dass das von deiner Oma kam, weil ich habe nämlich meine Oma hat, als der zweite Harry Potter-Band auf Deutsch rauskam, hat meine Oma meine Mutter angerufen, war ganz aufgeregt, ob ich eigentlich Harry Potter kennen würde. Ich habe natürlich wie blöde auf den zweiten Band gewartet damals schon. Mhm. Und meine Oma hat mir dann den zweiten, den dritten und den vierten Band geschenkt, glaube ich. Das war, hat immer irgendwie zum Geburtstag oder zu Ostern oder so hat das immer gepasst. Aber ja, das kam dann auch eher so von meiner Oma auf der Seite.
Ja, cool. Ja. Zwei Omas, die damals irgendwie mit der Zeit gegangen sind, ja.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, kann ich absolut verstehen mit Harry Potter. Mein Anteil, weil ich jetzt vorhin gestartet bin mit Terry Pratchett, der ja auch irgendwie, dessen Gesamtwerk ja irgendwie 46 Bücher beinhaltet oder so. Ich bin, glaube ich, auch kein klassischer Fantasy-Leser, würde auch Harry Potter da nicht so einordnen. Habe aber auch, also so Erwachsene-Fantasy lese ich ganz, ganz wenig. Es ist ja auch wirklich nochmal so ein eigenes Genre, wo ich mich aber auch gar nicht aufgehoben fühle. Nur so ganz, ganz vereinzelt. Ich habe früher auch ganz viel Wolfgang Holbein gelesen. Der schreibt ja sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
Ja.
Ja, Harry Potter einmal im Jahr muss sein. Ich bin gerade überlegen, ob es noch ein anderes Fantasy-Buch gibt neben dem Pratchett, was ich mir immer wieder gebe. Aber nee. Ich habe vor ein paar Jahren im Bücherregal meiner Eltern, also meine Mutter und mein Vater lesen beide gerne, haben beide gerne gelesen. Und haben auch nie zu mir gesagt, dass ich was nicht lesen soll. Und ohne jetzt zu sehr in mein Leben als Kinderleser zurückzukommen, was das Fantasy angeht. Ich habe als Kind die Wolfgang Holbein Kinderbücher gelesen und dann habe ich im Bücherregal meiner Eltern auch ein Wolfgang Holbein Buch entdeckt und dachte mir mit 9 oder 10, ach, das ist ja klasse, das kenne ich gar nicht. Das war Der Tunnel heißt dieses Buch. Und das ist ein Fantasy-Erwachsenenbuch, was ich natürlich als 10-Jährige unfassbar gruselig gefunden habe. Da geht es um einen, also ohne jetzt, das Buch ist uralt, da kann man nicht so viel spoilern. Das ist halt ein Tunnel, im Tunnel ist ein Portal und der Zug fährt durch und dann kommen aber nur Skelette raus, das ist alles ganz entsetzlich. Mhm. Und mein Vater hat mich halt dann gefragt, weil ich habe gesagt, ich gehe jetzt lesen. Und dann hat er gesagt, was denn lesen? Und dann habe ich gesagt, ein Wolfgang Holbein-Buch. Und er hat natürlich gedacht, ich lese eins von meinen Kinderbüchern. Und meine Mutter hat dasselbe gedacht. Als ich da mit dem Buch durch war, habe ich gesagt, also das fand ich schon ganz schlimm, das Buch. Das fand ich sehr gruselig. Und dann waren sie beide sehr entsetzt, was ich da gelesen habe. Ja, aber es hat es mir nicht verlitten, die Liebe für Fantasy.
Ja, das ist gut zu wissen.
Ja, ne?
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen, bist du schon fast in die Richtung gegangen, in die ich jetzt gehen wollte, indem du diese Kindergeschichte erzählt hast. Weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, was war denn so der größte Reinfall in deiner lesenden Karriere oder so, irgendwie ein Buch, wo du Riesenerwartungen hattest und dann total enttäuscht wurdest. Gibt's da was?
Riesenerwartungen. Also, ich habe früher als Teenager, als junger Erwachsener, habe auch sehr viele Thriller gelesen. Mhm. Und zum Teil auch Thriller, die keinen sonderlich hohen literarischen Anspruch hatten. Und auch Krimis in die Richtung, das lese ich inzwischen gar nicht mehr. Nicht, weil ich nicht, ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele gute Sachen, die man lesen kann. Aber auch fürchterlich viel Schund.
Ja.
Wenn jetzt aber jemand sagt, er liebt diesen Schund, oder beziehungsweise für ihn ist es kein Schund, das ist auch gut. Ich meine, Hauptsache man liest, aber ich habe, glaube ich, nicht die Zeit oder die Nerven, mal einzuteilen, ob das jetzt das ist, was ich lesen möchte oder nicht, gerade in diese Krimi-Totschlag-Richtung. Alles hat seine Berechtigung. Ich habe eine kurze Zeit in der Krankenhausbibliothek gearbeitet. Für die Nachtschicht habe ich mir erklären lassen, gibt's nichts Besseres als so 600 Seiten Wälzer, wo sich die Leute gegenseitig mit Blut und Gedärmen um die Ohren spritzen. Alles hat seine Berechtigung, wirklich.
Ja, also ja.
In jeder Krankenhausbibliothek gehen die Karen Rose Bücher am allerbesten. Mhm. Aber kennst du diese Kluftinger Krimi-Reihe?
Oh ja, Regionalkrimi.
Genau, Regionalkrimi. Diese Reihe, ich komme ja aus dem Allgäu. Und
ja.
Als es hier losging, die Leute, die haben das gelesen und gelobt und es ist verschenkt worden. Und ich kenne nur Leute, die den Kluftinger mögen, bei mir in meiner erweiterten Gegend. Also jetzt vielleicht nicht mein Klassikerfreund, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber Kluftinger hier, Kluftinger da. Ich finde das so ätzend. Mir macht es keinen Spaß. Dieser überzeichnete, Kommissar, dieser Grandler, dem diese ganzen negativen Eigenschaften zugesprochen werden. Und ich habe 2 Bücher gelesen, weil meine Mama den auch ganz toll fand. Und ich habe den Lesegeschmack meiner Mutter wirklich, der war gut. Deswegen habe ich gar nicht, ich konnte gar nicht glauben, dass mir das nicht gefällt. Ich fand es weder unterhaltsam, noch humorvoll, noch sonst irgendwas. Das verstehe ich einfach nicht.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also das ist ja wirklich auch, also es gibt ja mittlerweile, gibt es ja überall Regionalkrimis.
Ja.
Also wenn du hier in die Buchhandlung gehst, lachen dir halt überall die Ruhrpott-Krimis entgegen. Mhm. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal in meiner Teenie-Zeit, das finde ich auch sowieso interessant, dass du gesagt hast, so als Teenie viel Thriller und sowas gelesen, weil das bei mir auch so war. Ich habe als Teenie so diese skandinavischen Krimis total verschlungen. Und
ja. Die sind aber auch toll. Also da gibt es wirklich viele gute.
Ja, die sind auch, ich habe auch ein paar tatsächlich dann auch hier in meinem Regal dann auch behalten, weil das einfach so, so Erinnerungen sind an meine erste Reise nach Island zum Beispiel, wo ich dann eins davon gelesen habe und so, solche Sachen. Aber auf jeden Fall habe ich damit total, also ich habe völlig aufgehört, Krimis zu lesen im Prinzip. Obwohl ich immer noch gerne so Serien und so gucke, die damit zu tun haben, aber zum Lesen reizt mich das irgendwie gar nicht mehr. Aber in der Phase habe ich auch mal so einen aus meiner Heimat, so einen Niederrhein, da ging es, glaube ich, sogar um Borussia Mönchengladbach irgendwie, so einen Krimi gelesen, weil ich halt auch natürlich Fußballfan bin und so. Ja, aber konnte ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Also ich glaube, man liest das dann wirklich nur, weil man dann sagen kann, ja, da geht's jetzt gerade um eine Straße, in der ich auch schon mal war.
Der Wiedererkennungswert.
Ne? Und dann halt, wie du schon sagtest, so diese überzeichneten, völlig klischeebehafteten Figuren, die dann halt irgendwie entweder der bayerische Grandler sind oder die niederrheinische Frohnatur, völlig übertriebenerweise dargestellt. Also das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen.
Null. Also wirklich jeder, der da Fan ist, das ist ja alles gut und schön, weil wie gesagt, wir sind Bibliothekare, jedes Buch, was gelesen wird, das ist toll. Man soll das lesen, was einem Spaß macht.
Ja.
Aber ich kann es halt nicht nachvollziehen. Und bevor ich dich die Frage zurückfrage, sage ich dir noch ein anderes Buch, wo ich mich hingesetzt habe, mit einem vor Freude klopfenden Leserherz quasi. Der Schwarm. Der Schwarm von Schätzing. Die Schreibweise hat mir nicht gefallen, die Thematik ist richtig toll, aber durch die Schreibweise und die Herangehensweise an die Geschichte, ich weiß nicht, ich habe es gelesen, ich habe es aber auch, ist ja auch kein dünnes Buch, aber das ist auch so ein Buch, wo meine Erwartungen, ich glaube, danach habe ich grundsätzlich meine Erwartungen an solche gehaltenen Bücher einfach runtergeschraubt, und das hat mir einfach nicht gefallen.
Ja, habe ich tatsächlich nie gelesen, weil es mich irgendwie gar nicht so gereizt hat. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe nie den Moment gehabt, wo ich dachte, boah, das lese ich jetzt mal. Deshalb kann ich dazu tatsächlich gar nichts sagen.
Ja, du, nee, also wie gesagt, also von meiner Seite, es wird keine. Das Thema ist wirklich cool, aber alles andere, also und wichtig, was alles andere, mehr kann ich dazu positiv nicht sagen, tatsächlich.
Ja, passt aber tatsächlich ganz gut zu meiner Antwort auf die Frage nach einem Reinfall. Auch so diesen bisschen dieser Punkt verschenktes Potenzial. Mir ging es tatsächlich so mit The Circle von Dave Eggers.
Mhm.
Da habe ich auch gedacht, das ist ja diese Geschichte, ne, wo irgendwie dieses ganze Social-Media-Ding immer größer wird und am Ende irgendwie die Menschen ihr ganzes Leben livestreamen und halt völlig so unter der Fuchtel sind von dem einen großen Konzern. Ich habe das damals angefangen, weil ich das eigentlich total spannend fand. Das auch so ein bisschen in diese Dystopie-Richtung geht.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich fand diese Hauptperson schrecklich. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, in dem ich mich so wenig mit der Hauptperson identifizieren konnte. Mhm. Also die ist ja furchtbar anstrengend, richtig naiv, kriegt bis zum Ende die Kurve nicht. Die durchschaut ja nicht, was da passiert. Also normalerweise hat man ja in der Dystopie immer diesen klassischen Helden, der dann jemand Außenstehendes kennenlernt, der ihm aufzeigt, was da gerade alles schiefläuft. Und bei ihr ist das ja im Prinzip, Spoiler, auch ein bisschen so, aber sie rafft es halt bis zum Schluss nicht.
Ja.
Die hat mich total aufgeregt. Und dann fand ich auch so diese ganze Darstellung, also meine Mutter hat es dann auch gelesen und ich kann mich noch dran erinnern, dass wir uns darüber unterhalten haben und dass es für sie, glaube ich, alles irgendwie viel krasser und viel erschreckender war, weil sie halt einfach aus einer anderen Generation stammt.
Mhm.
Und ich das damals irgendwie, ich habe das, vielleicht ist das auch ein bisschen naiv, weiß ich nicht, aber für mich war das nicht so dieses, boah, krass, und da ist dieser eine Konzern und dann hat man gar keine Privatsphäre mehr und alle sind immer nur online und dieser Erwartungsdruck, da die ganze Zeit irgendwas abzuleisten, das war für mich jetzt irgendwie nicht so, dass ich gedacht habe, wow, das entsetzt mich jetzt total. Ich habe das bis zum Schluss gelesen, weil an sich, so von der Sprache her und so, fand ich es jetzt nicht so schlecht, aber ich habe halt immer darauf gehofft, dass diese Person irgendwann die Kurve kriegt. Und das ist dann nicht passiert. Am Ende habe ich das wirklich wütend weggelegt.
Ich habe es auch gelesen Und ich habe es auch durchgezogen. Die Hauptperson ist unfassbar nervig, aber ich meine, mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe, glaube ich, einfach auf diese Heldenverwandlung, auf diesen Aha-Moment von ihrer Seite gewartet. Und ich habe das dann auch meinem Vater gegeben oder ich habe es meiner Mutter zum Geburtstag geschickt, irgendwie sowas, weil es war ja auch groß besprochen. Und die waren auch total schockiert von, also wirklich von dieser Vorstellung, dass es sowas möglich sein kann.
Ja.
Aber eins sage ich dir, das passt jetzt nicht zur Thematik. Ich war aber noch im Film, in der Sneak, leider. Habe ich in der Sneak, ist dieser Film in mich reingelaufen. Der ist noch schlechter als das Buch. Nick, also wirklich Emma Watson und Tom Hanks an den Hauptrollen, aber ja. Aber das nur mal so am Rande. Hast du noch ein anderes Buch, was dich arg enttäuscht hat? Weil ich habe noch eine Frage, die mich sehr interessiert.
Ich könnte noch von einem erzählen, aber...
Bitte, erzähl mir.
Ja, es ist jetzt kein klassisches Buch, sondern ja eher als Theaterstück geschrieben. Terror von Ferdinand von Schirach.
Ja.
Klar, man liest jetzt normalerweise auch kein Theaterdrehbuch einfach mal so runter. Deshalb muss ich das ein bisschen relativieren. Aber ich fand das das war wirklich überhaupt nicht anspruchsvoll. Und ich finde eigentlich das ist ja so die philosophische Kernfrage. Jeder, der noch nie in seinem Leben was mit Philosophie zu tun hat, hat sich trotzdem schon mal diese Grundfrage gestellt. Ne? Darf man Menschenleben so gegeneinander aufrechnen?
Ja.
Deshalb auch viel Potenzial drin. Und dann war das ja auch damals, wurde das dann ja auch verfilmt. Und dann gab es diese Abstimmung dann. Es war ja so ein Riesending. Und da habe ich einfach gedacht, naja, ich will jetzt erstmal irgendwie von unten anfangen. Ich will das jetzt erstmal lesen. Mhm. Und ich fand das total enttäuschend. Also ich fand das so irgendwie viel zu banal. Und ja, weiß ich nicht, hat mich irgendwie gar nicht gepackt.
Ich habe es nicht gelesen. Aber ich weiß natürlich, dass es gibt, aber ich habe es damals nicht gelesen. Ich kann ja gar nicht sagen, warum, weil ich von Schirach ein paar Sachen gelesen habe, aber ja, Terror.
Er hat man ganz schnell durchgelesen. Also das hat auch, glaube ich, keine 200 Seiten. Ich war einfach erstaunt darüber, wie wenig da drin steckt dafür, dass das so ein Riesending war. Aber vielleicht ist es auch auf den Bühnen toll umgesetzt worden und mit dieser Abstimmung im Raum dann irgendwie wirklich ein unvergesslicher Abend. Aber zum reinen Lesen kann ich es nicht empfehlen.
Nee, dann sollte ich tatsächlich irgendwo mal eingeladen sein. Ich neige auch dazu, dann immer abzuhauen und die Bücherregale von den Leuten zu inspizieren, die dann immer ganz nervös werden, was sie eigentlich nicht machen müssen, wenn man halt das Bibliothekarin irgendwo hingeht.
Ja.
Erwarten die ja immer, dass man das total abjudgt, das Bücherregal. Aber da werde ich es auf jeden Fall mal in die Hand nehmen, wenn es mir über den Weg läuft. Eine Frage, die ich mir im Vorfeld, wo ich mir überlegt habe, wenn wir darüber sprechen, was ich gerne wissen würde von dir: Gibt es einen Autor, der dich schon lange begleitet, in Anführungszeichen, den du aber, je älter du wirst und je belesener du wirst, immer uninteressanter findest? Also wirklich einen, der dich richtig begeistert hat, keine Ahnung, mit 20, und jetzt denkst du dir, boah, nee, also das neue Buch von dem brauche ich nicht mehr?
Schwierige Frage. Ich habe mich mehr so damit befasst, welche irgendwie so immer da waren oder die ich vielleicht auch erst in den letzten Jahren entdeckt habe, als ich ein bisschen älter war. Ja, vielleicht so ein bisschen dieses Krimi-Ding, ne? Die Autoren, die ich damals so gerade so. Ich habe auch so ein bisschen so ein Faible für einfach Autoren aus Ländern, die ich mag. Also ich bin ja so ein Nord- und Osteuropa-Fan und deshalb lese ich halt sehr gerne Literatur von da, zumal da ja auch zumindest so aus dem Osten noch gar nicht so wahnsinnig viel übersetzt wurde.
Yeah.
Und das fing irgendwie damals so mit 15, 16 bei mir an mit diesen Island-Krimis. Und da gab es so ein paar Autoren, von denen ich damals dann immer das Neue mir dann wieder ausgeliehen oder gekauft habe. Und da bin ich einfach vom Genre her so total von abgekehrt. Das passt da so ein bisschen rein. Aber sonst grundsätzlich, ich bin eigentlich auch jemand, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn es um Musik und ähnliche Dinge geht, der irgendwie sehr beständig ist in seinem Geschmack. Deshalb fällt mir da sonst nichts zu ein.
Tja, wenn man einen guten Geschmack hat, warum soll man den auch ändern? Ja?
Eben. Wie ist das bei dir? Hast du da jemanden?
Ja, Nick Hornby tatsächlich.
Ah ja.
Habe ich als ältere Jugendliche total gefeiert. Also ich glaube, das erste Buch von mir irgendwie gelesen, da war ich 15. Ich habe nämlich mal eins besprochen in einer Deutschstunde. Und dadurch, dass ich lange in der öffentlichen Bibliothek gearbeitet habe, bin ich immer an seine Neuerscheinungen immer hingekommen, habe die auch immer weggelesen. Das ist dann über die Jahre immer bloß noch banaler und banaler geworden. Also ich nehme mal stark an, es liegt an mir, nicht am Herrn Hornby. Aber der hat mir, also als ich so 18, 19, 20 war, hat mir total viel bedeutet als Schriftsteller und auch die Bücher. Also es war toll. Ich habe High Fidelity, ich glaube, 10 oder 15 Mal gelesen. Ist auch ein richtig schönes Buch. Also da auch nochmal ein ganz kurzer Exkurs, wenn man den Film sich dazu anschauen möchte, das ist ein toller Film. Aber das ist mir inzwischen, der ist mir inzwischen gar nicht mehr geläufig, auch was er schreit, und kann ich gar nichts mehr anfangen.
Aber ich finde das interessant, weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein Autor, den liest man halt in dem Alter.
Ja, genau.
Also, ne, ich habe auch mit irgendwie 18 Long Way Down gelesen. Mhm,
genau.
Und also ich habe nicht viel von ihm gelesen. Ich erinnere mich eigentlich wirklich ganz aktiv nur noch an Long Way Down. High Fidelity habe ich bestimmt auch irgendwann mal gelesen. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach so das Alter für diese Art von Buch und für diese Art von Humor vielleicht auch und diese Themen, mit denen man sich dann vielleicht auch zum ersten Mal so richtig auseinandersetzt. Ne?
Ja, er macht es ja gut, aber irgendwie...
Ja. Ich glaube, das hat sich irgendwann, da wächst man raus so ein bisschen. Mhm. Und das heißt gar nicht, dass also ich würde es wahrscheinlich trotzdem noch, wenn ich jetzt... weiß ich nicht, eine Nichte hätte, die 18 wird oder so, der würde ich das wahrscheinlich trotzdem noch empfehlen. Mhm. Aber da kommt man so ein bisschen raus, ja.
Was sind da für Autoren, die dich schon ganz lange begleiten?
Ja, also ich habe tatsächlich ein Fable für Franz Kafka.
Oh, wow. Die unbekannten Indie-Autoren quasi.
Ja, genau. Nein, das hat bei mir tatsächlich ganz interessant damit angefangen. Ich glaube, also meine Eltern hören meinen Podcast ja immer und ich glaube, die werden sich extrem angesprochen fühlen von dieser Folge, weil ich sie jetzt auch schon so oft erwähnt habe. Aber ich war, als ich glaube, ich war 16, da war ich mit meinen Eltern in Prag und wir waren in dem Kafka-Museum.
Mhm.
Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nichts von ihm gelesen. Ich wusste so grob, was der so schreibt, weil meine Eltern das auch alles zu Hause hatten und auch gerne gelesen haben. Und dann waren wir in diesem Museum. Dieses Museum hat mich einfach total fasziniert damals.
Mhm. Yeah.
Ich weiß nicht, ob es noch so ist, wie es damals war. Ich war auch nie wieder da. Vielleicht fände ich es jetzt auch mit 32 gar nicht mehr so toll wie damals. Aber es hat mich irgendwie, so wie das gemacht war und diese ganze, also es ging halt ganz viel um diese schwierige Beziehung zwischen Kafka und seinem Vater, die ja irgendwie große Auswirkungen auf ihn hatte. Und das war irgendwie sehr eindrücklich dargestellt, auch für jemanden, der noch nichts von ihm gelesen hatte. Und dann habe ich danach, habe ich Der Prozess gelesen.
Ja.
Und er hat ja gar nicht so wahnsinnig viel veröffentlicht. Also ich habe da jetzt im Grunde im Laufe der Zeit dann so alles mal gelesen. Ich habe auch so eine Gesamtausgabe, wo auch noch irgendwie Ausschnitte aus seinen Tagebüchern und so drin sind. Finde einfach irgendwie diese ja doch etwas tragische Persönlichkeit, die er war, irgendwie sehr interessant und auch diese... Ich habe auch damals, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, aber wir hatten in unserem Studium, musste ich damals, wir hatten ja, glaube ich, irgendwie so ein Wahlmodul, wo es um Fachinformation ging.
Ja,
genau. Und ich hatte Literatur und da sollten wir damals so eine Recherche anstellen und so ein kleines Referat halten zu einem klassischen Autor. Und ich hatte Kafka und habe dann in dem Zuge auch noch mal mehr gelesen und mehr recherchiert und habe dann auch, wir sollten uns dann irgendwie noch ein verwandtes Thema suchen und ich habe dann über das Adjektiv Kafka-esque noch gesprochen.
Ja, stimmt. Da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Das war aber cool. Das hat mir gut gefallen.
Das steht ja eigentlich halt einfach total für diese Art von Literatur, wo ich auch immer merke, dass das etwas ist, was ich auch bei anderen Autoren mag. Also dieses, ja, dass die Hauptfigur eigentlich gar nicht so richtig weiß, was gerade so abgeht. Das ist mal gut zusammengefasst, ne? Dass da irgendwie so Mächte wirken, die man nicht so richtig einschätzen kann und man kommt irgendwie nicht weiter. Das habe ich dann auch schon manchmal irgendwie bei anderen Autoren wiedergefunden. Ich habe zum Beispiel, ich fahre ja sehr gerne nach Estland und es gibt sehr wenig estnische Romane, die ins Deutsche übersetzt wurden. Aber da habe ich vor 2 Jahren oder so eins gelesen, Die Nacht der Seelen von einem, ich weiß den Vornamen nicht, der Nachname ist Ristikivi. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen Kafkaesque. Also da ist auch so eine Figur, die einfach in der Silvesternacht in so einem Haus landet und sich gar nicht mehr richtig erinnern kann, wie sie da hingekommen ist. Und dann passieren ganz viele seltsame Dinge in diesem Haus und man durchschaut irgendwie bis zum Schluss nicht so richtig, was das eigentlich alles soll. Und das mag ich irgendwie. Und ich finde auch, dass die Kafka-Romane zum Teil auch so einen ganz eigenen Humor haben, den man vielleicht gar nicht erwarten würde. Ja, und das ist irgendwie so jemand, wenn man jetzt so bei den absoluten Klassikern ist. Dann gibt's natürlich, also Tom McCarthy jetzt auch schon, wie gesagt, seit vielen Jahren hat er auch schon ein paar Romane rausgebracht, würde ich sagen, ist so jemand. Dann gibt's noch so einen finnischen Autor, Kjell Westö heißt der, da habe ich auch mit, weiß ich nicht, 18 oder so, das erste Mal ein Buch von ihm gelesen und danach immer wieder, dann mag ich auch einfach total, wie der schreibt, wobei das natürlich übersetzt ist, ne, aber...
Mhm.
Das wäre noch so ein Name. Dann Ödün von Horvath, auch noch so ein Klassiker. Da habe ich irgendwie als Teenie habe ich Jugend ohne Gott gelesen und dann auch noch so ein paar andere Sachen. Und ja, das wären so die Namen, also zumindest die mir jetzt so spontan einfallen. Wie ist es bei dir?
Ganz kurzer Einschub noch. Ich habe noch nie was von Kafka gelesen. Zumindest nicht, dass ich mich jetzt gerade aktiv daran erinnern könnte. Was würdest du denn empfehlen, mit was man dann da anfängt? Ob man da gleich mit Der Prozess einsteigt? Oder?
Boah, gute Frage. Also ich habe, glaube ich, Der Prozess damals hauptsächlich deshalb angefangen, weil das auch so in der Phase war, wo ich dann irgendwie mich entschieden habe, dass ich Jura studieren wollte.
Ja.
Ja, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, ob ich das empfehlen würde. Vielleicht ist Das Schloss doch irgendwie der bessere Einstieg. Oder man kann sich auch erstmal was Kleineres suchen, ne? Also Amerika zum Beispiel ist ja so ein, ja, wobei so viel kürzer ist es auch nicht, aber ist ja, glaube ich, auch nicht abgeschlossen worden. Er ist ja leider auch sehr jung gestorben und hat wahrscheinlich noch viel mehr mal angefangen als wirklich zu Ende gebracht. Also es gibt ja eigentlich, sind ja wirklich nur Das Schloss und Der Prozess so komplette Romane, die er wirklich bis zum Ende geschrieben hat.
Ich schreibe ja mal Das Schloss auf.
Ja, also sonst oder beides mal anfangen und gucken, was einen irgendwie mehr mitnimmt.
Meine Gemeindebücherei hat das bestimmt auch. Die sind wirklich überraschend gut sortiert, muss man sagen. Und das sage ich nicht, weil ich sage, auch die sind so klein, sondern ich weiß, dass meine Gemeindebücherei leider nie so viel Etat hat.
Ja.
Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe schon oft eine kleine Anzahl an Büchern rumgeschleppt, also von A nach B umgezogen, die mich wirklich auch seit meiner Jugend begleiten, die ich auch einfach gerne lese, weil sich das einfach anfühlt, als ob ich mich da wieder reinlese in ein gewisses Alter oder in ein gewisses Lebensstadium, sagen wir es mal so. Eine Autorin, die mich wirklich begleitet, seitdem ich 15 bin, ist Karin Duwe, wo ich immer, wenn ich den Namen sage, bin ich immer unsicher, ob ich es richtig ausspreche. Da habe ich mit 16 ein Buch gelesen, das heißt, dies ist kein Liebeslied, das ist ein unfassbar trauriges Buch. Das habe ich meiner Freundin geliehen, die hat danach zu mir gesagt, ich hätte ihr eine Warnung mitgeben sollen, dass sie Taschentücher braucht und außerdem das nicht nach 22 Uhr lesen soll, weil sie sonst Albträume bekommt.
Oh je.
Das ist ein sehr trauriges Buch, aber es ist auch ein bisschen hoffnungsvoll und das begleitet mich schon lange, lange Jahre. Einer der Autoren, die auch schon lange dabei sind, weil er ja auch für viele verschiedene Altersgruppen schreibt, ist Andreas Steinhöfel. Das war eigentlich auch eher ein Jugendautor. Das ist auch ein Jugendbuch, was ich sehr liebe. Das heißt Defender, Geschichten aus der Mitte der Welt. Und dann gibt es noch einen Autor, von dem habe ich, glaube ich, weil es hochkommt in meinem Leben, drei Bücher gelesen. Der heißt Björn Erik Sass. Das Buch heißt Herrenbesuch. Und das habe ich immer dabei. Und diese Bücher begleiten mich schon ewig. Ich kann also eher von Büchern reden, die mich schon lange begleiten, als einzelne Autoren.
Würde
ich jetzt eher mal sagen.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich in der Vorbereitung halt immer hier vor meinem Regal stand. Also im Prinzip nur auf Bücher geguckt habe, die ich selber besitze und immer noch habe, weil ich auch tatsächlich so Sachen dann auch mal weggegeben habe, wo ich wusste, das lese ich nicht nochmal. Und natürlich habe ich im Laufe der Zeit auch öfter mal mir was ausgeliehen und konnte mich da jetzt im Zweifel nicht mehr dran erinnern. Also
ja, geht's mir auch so.
Es gibt auch Leute, die Listen führen, das mache ich auch tatsächlich seit ein paar Jahren, dass ich mir aufschreibe, was habe ich in dem Jahr gelesen. Habe ich aber lange Jahre nicht gemacht.
Dazu bin ich leider nicht diszipliniert genug. Ich hab's mir schon überlegt, es ist ja schön, wenn man am Ende vom Jahr einfach auch ein bisschen das ganze Revue passieren lassen kann. Und ich hoffe, dass ich das jetzt vielleicht aber auch mal angehe. Ein ganz wichtiges Buch, was ich schon sehr, sehr viele Jahre habe, das ist auch total zerlesen tatsächlich, das Buch heißt Nö, ist von Claudia Frenzel. Die Dame hat genau also eine Erzählgeschichte geschrieben quasi, ist nämlich wirklich eine Erzählung. Und sonst bloß Krimis. Dieses Buch habe ich mit 15 gelesen, ich bin jetzt 34. Diese Geschichte, die hat mir mit 15 genauso gut gefallen, wie sie mir jetzt gefällt. Es handelt von einer dieser schönen 90er-Jahre-Erzählromane. Es handelt von einer jungen Frau, die in München lebt, Ende der 90er-Jahre, die eine sehr seltene Schlafkrankheit hat. Die ist immer ein paar Stunden wach und muss dann wieder schlafen gehen. Und die erzählt quasi, wie sie die Welt wahrnimmt. Und es ist ein großartiges Buch. Es ist so ein Buch, was ich immer jedem schenken möchte, wirklich. Und das schleppe ich auch überall hin und ich verschreibe es bei Liebeskummer und lauter solche Geschichten. Aber das begleitet mich auch schon sehr, sehr lange.
Ja, ist doch toll. Also ich finde das immer toll, wenn man so Sachen sich aus seiner Jugendzeit, also viele denken ja, glaube ich, an Jugend immer so zurück, irgendwie so peinlich berührt, ne? Mhm. Und was war das da, was war man damals irgendwie schrecklich? Und aber wenn man sich dann nochmal Sachen anguckt und wirklich sieht, die berühren einen immer noch, das finde ich total schön. Also ich habe das ganz viel mit Musik, dass ich Sachen höre und so denke, so boah, das ist einfach immer noch gut. Und es ist krass, dass ich das in dem Alter gut fand.
Mhm.
Ne? So, und man hat auf einmal wieder viel mehr Bezug zu seinem eigenen Teenie-Ich, das man sonst vielleicht immer so ein bisschen ausblendet.
Ja, wo man sich dann freuen kann, sich denken kann, Mensch, so guten Geschmack hatte ich damals schon. Ist immer noch gut.
Ja, genau.
Ja.
Und dass Sachen auch einfach zeitlos sein können, ne?
Ja, total. Ja. Du sagtest vorhin, weil ich gerade gemeint habe, es ist 90er Jahre erzählbar. Du sagtest vorhin, ich mache jetzt eine große Schleife, dass es Autoren gibt, die du erst neulich entdeckt hast.
Mhm.
Sind es dann neue Autoren oder sind es Autoren, die es schon länger gibt, die jetzt gerade erst in deinem Kosmos aktiv geworden sind?
Mhm, sowohl als auch.
Mhm.
Also ich muss sagen, ich bin da sehr nicht so wahnsinnig up-to-date irgendwie, was neu rauskommt und was auf den Bestsellerlisten steht. Deshalb entdecke ich manche dann auch erst, wenn sie irgendwie schon 3 Romane geschrieben haben. Manchmal stolper ich aber auch über irgendeinen Namen und stelle fest, ah, das ist jetzt hier irgendwie tatsächlich so das erste Buch, was die Person rausgebracht hat. Ja, also ist ganz unterschiedlich.
Hast du mir da ein Beispiel, was du in letzter Zeit neu entdeckt hast?
Ja, das ist ein Autor, ich weiß ehrlich gesagt nicht richtig, wie man seinen Namen ausspricht. Er ist Amerikaner, aber ich vermute, dass der Name irgendwie aus dem Niederländischen stammt. Er heißt Christopher, ich sag jetzt einfach mal Jansma, Jansma geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Der hat auch, glaube ich, erst 2 oder 3 Bücher geschrieben. Und das erste heißt The Unchangeable Spots of Leopards.
Ach, oh, wundervoll.
Ganz toller Titel, fand ich auch richtig gut. Also da geht's eigentlich, ja, es ist relativ schwer zusammenzufassen, weil es irgendwie mehrere Handlungsstränge sind und mehrere Personen, die quasi in jedem Handlungsstrang wieder vorkommen, aber mit anderen Namen. Und das spielt auch zum Teil in unterschiedlichen Zeiten. Und ja, kriege ich jetzt auch nicht mehr so ganz zusammen. Aber das mochte ich total, weil der Stil halt auch zwischendurch so ein bisschen wechselt und weil das auch nicht so wahnsinnig viel Handlung enthält, aber trotzdem halt irgendwie spannend ist. Und es geht halt auch viel so um Freundschaft und um, ne, auch so ein bisschen Beziehungen und sowas in diese Richtung. Und der hat dann noch eins geschrieben, das heißt Why We Came to the City. Und da geht es um so ein Vierergespann von Freunden, auch so in ihren 30ern, wo dann auch eine irgendwie schwer erkrankt. Und dann halt geht es halt viel auch um die Frage, wie geht man damit um und wie belastet es halt auch die Beziehungen untereinander und so. Und ich mag einfach die Art zu schreiben. Die sind beide sehr unterschiedlich, die Bücher, aber trotzdem erkennt man halt so seinen Stil wieder. Ja, das ist so jemand, ich kann ehrlich gesagt, ich weiß keine Ahnung, wie alt der Mann ist und wie viel der vielleicht vorher schon veröffentlicht hat, was an mir vorbeigegangen ist. Aber für mich war das so eine neue Entdeckung von, weiß ich nicht, vor 5 Jahren oder so war das, glaube ich, dass ich das eine gelesen habe.
Das klingt sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, also ich hatte auch tatsächlich weil du auch vorhin sagtest, so ein bisschen das Jahr irgendwie Revue passieren lassen, was man gelesen hat. Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang gemacht, dass ich immer so am Ende eines Jahres oder am Anfang eines neuen Jahres so kleine Rezensionen geschrieben habe zu Büchern, die ich in dem vergangenen Jahr gelesen habe.
Ja.
Und da über die bin ich jetzt in der Vorbereitung auch noch mal gestolpert. Die sind alle auf meinem Blog auch noch. Und habe gedacht, das müsste ich eigentlich mal wieder machen, weil das eigentlich eine tolle Art und Weise ist, um sich dann irgendwie auch noch mal damit zu beschäftigen und für sich auch zu reflektieren, was fand ich jetzt eigentlich an dem Buch gut, weil das merke ich ganz oft, dass ich das gar nicht so gut erklären kann. Ne? Wenn mich Leute fragen, so, ja, warum mochtest du denn das Buch? Dann sage ich so, ja, hat mich halt einfach irgendwie angesprochen oder ich mag die Sprache oder so. Aber dann nochmal hinzugehen und irgendwie ja so ein paar Worte dazu zu schreiben, was einen da jetzt wirklich dran berührt hat, das war schon immer gut. Und das möchte ich eigentlich auch mal wieder versuchen. Also vielleicht schaffe ich das Ende diesen Jahres mal wieder zurückzugucken auf das, was ich 2023 dann gelesen haben werde und da nochmal irgendwie ein bisschen was zuzuschreiben.
Das finde ich aber richtig gut, weil du dich durch dieses Innehalten und Reflektieren, du ziehst ja quasi für dich auch nochmal dein eigenes Fazit.
Ja,
und ich denke, genau. Das ist das, was einen gerade, wenn man beruflich mit Büchern zu tun hat, wenn man gerne liest, wenn man sich auch mit anderen Leuten über Bücher unterhält. Also mir geht es jetzt inzwischen so, es kann auch an meinem manchmal etwas nudelsiebigen Hirn liegen. Ich muss mich wirklich, also wenn ich was lese gerade, wenn ich was Anspruchsvolles lese und ich möchte nichts mehr lesen, wo ich mir denke, das ist schnell konsumiert, ich muss mich dann hinsetzen, dass ich auch wirklich nichts vergesse, so im Nachgang, weil es doch recht viel Input ist, den man sich das ganze Jahr über so gibt. Deswegen finde ich das eine sehr gute Idee von dir und auch überhaupt Rezension schreiben. Und das ist ja was, das man für die Außenwelt macht, aber auch für sich selber.
Ja, genau. Also für mich war das jetzt total hilfreich, auch für in der Vorbereitung auf heute, um dann nochmal zu gucken, was habe ich denn irgendwie vor ein paar Jahren da gelesen und was habe ich mir dazu auch aufgeschrieben oder was habe ich dazu auch für andere geschrieben.
Mhm.
Ich weiß auch, dass also meine Mutter macht es oder hat es zumindest früher häufiger so gemacht, dass wenn wir im Urlaub waren, hatte sie immer irgendwie so ein kleines Notizbuch und hat sich da so Notizen gemacht zu dem, was sie dann gelesen hat, weil sie im Urlaub immer viel gelesen hat. Mhm.
Das verstehe ich total.
Und dafür bin ich dann wiederum nicht diszipliniert genug, ne? Das ist wieder das Thema. Ich nehme mir das dann manchmal vor und dann mache ich das doch wieder nicht. Oder du kannst ja auch, wenn du auf dem E-Reader liest, kannst du ja auch irgendwie so Kommentare und so dir machen. Mache ich dann irgendwie doch nicht. Aber dann wenn halt erst ein paar Monate vergangen sind, dann so am Ende eines Jahres dann nochmal zu sagen, ich nehme das Buch nochmal in die Hand und ich blätter nochmal rein und ich überlege nochmal, das war schon immer eine gute Methode.
In unserer jetzigen Situation, wo wir berufstätig sind und so weiter und so fort und diese ganzen anderen Lebensdinge noch dazwischen kommen, wie schaufelst du dir da Zeit frei, dass du trotzdem noch lesen kannst? Ist es dann für dich so, dass du sagst, okay, dann nehme ich mir jetzt den Abend über Zeit oder liest du dann vorm Schlafen gehen oder wie machst du das?
Also ich muss sagen, vorm Schlafen gehen klappt bei mir nicht so wahnsinnig gut, weil mir dann oft die Augen zufallen irgendwann. Also da schaffe ich dann höchstens mal so 10 Seiten. Ja, ansonsten, ich versuche halt immer noch tatsächlich so Zugfahrten, wenn ich mal längere Strecken habe, zu nutzen. Oder wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann bin ich auch so 1,5 Stunden oder ein bisschen länger im Zug unterwegs. Da versuche ich dann auch ab und zu ein bisschen zu lesen. Also ziehe ich dann auch nicht die ganze Strecke über durch, aber zumindest so einen Teil der Strecke. Was in letzter Zeit ganz gut war, war dadurch, dass mein Freund in letzter Zeit seine Masterarbeit geschrieben hat und halt immer sehr stark damit beschäftigt war, haben wir es halt häufiger so gemacht, wenn ich am Wochenende bei ihm war, dass ich mir einfach ein Buch mitgenommen habe.
Ja,
und das er hat gesagt, so du, ich würde mich jetzt gerne nochmal irgendwie ransetzen, weil ich noch was fertig kriegen muss und was nochmal durchgucken will. Und dann habe ich in der Zeit einfach immer gelesen, weil das hat ihn dann nicht gestört und ich bin halt irgendwie weitergekommen im Lesen. Das hat auch dazu beigetragen, jetzt ist er fertig, aber es hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass ich halt dann auch wirklich es geschafft habe, so diesen Vorsatz mehr zu lesen, jetzt in den letzten Monaten tatsächlich ganz gut umgesetzt habe. Ja, und manchmal denke ich mir auch, wenn ich dann abends irgendwie alleine zu Hause bin und denke, ja, ich könnte jetzt noch eine Folge von einer Serie gucken, dass ich dann sage, nee, dann könnte ich eigentlich mal ein Buch in die Hand nehmen. Bin ich aber auch sehr inkonsequent. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich zur Arbeit fahre, die Strecke ist dann halt auch wieder zu kurz, um irgendwie großartig was zu lesen. Ich muss dann auch umsteigen und so und das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Manchmal lese ich in der Mittagspause, wenn ich im Büro arbeite, dass ich dann in der Mittagspause, aber das ist ja auch nur eine halbe Stunde und man muss nebenbei essen.
Ja.
Ne, also so diese großen Blöcke, dass ich sage, ich nehme jetzt den ganzen Abend frei oder sonntags irgendwie den ganzen Nachmittag oder so, da merke ich auch ehrlicherweise so ein bisschen, dass meine Aufmerksamkeitsspanne auch nicht mehr so die allergrößte ist. Ne? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Volkskrankheit bei allen Menschen unter 50 zumindest heutzutage, dass wir einfach gar nicht mehr so lange durchhalten, ohne irgendwie aufs Handy zu gucken oder irgendwie an was anderes zu denken. Und das fällt mir dann schwer. Aber da will ich gleich, nachdem du erzählst jetzt gleich auch, wie das bei dir ist, aber ich gebe dir schon mal direkt die nächste Frage mit, die du mir danach beantworten könntest, die gut dazu passt. Und zwar, kannst du dich an ein Ereignis erinnern, also an ein Leseerlebnis mit einem bestimmten Buch, wo du gemerkt hast, das packt mich gerade so sehr, dass du dann doch irgendwie stundenlang dran geblieben bist und dir das am allerwichtigsten war?
Puh, ich habe vorhin ja schon kurz gesagt, dass ich auch lange Jahre relativ weit gependelt bin in die Arbeit. Und es war da nie eine Problematik für mich, Zeit zum Lesen zu finden. Und ich habe jetzt die Situation, ich lebe jetzt mit meinem Freund zusammen. Und das ist jetzt ganz neu für mich, weil ich zwar in WGs gewohnt habe, aber noch nie mit jemandem zusammen. Und so die gemeinsame Abendgestaltung und so, da merke ich schon, dass es mir schwerfällt, dann noch Lesezeit rauszuschinden an manchen Abenden oder an manchen Tagen. Ich habe jetzt aber auch wieder angefangen, auch wirklich am Wochenende zu sagen, also ich will mit meinem Buch weiterkommen, um mich mal irgendwo hinzusetzen. Das klappt besonders gut. Und hier möchte ich meine Oma zitieren, die mal zu mir gesagt hat, Lesen macht ihr nie mehr Spaß, als wenn sie weiß, dass sie noch Küche machen muss.
Aha,
also ja. Wenn sie lesen konnte, wollte meine Oma quasi nie lesen. Da versuche ich mir gerade ein bisschen Zeit rauszunehmen tatsächlich. Und ich verfalle ja leider immer wieder dieser sehr romantischen Vorstellung, in der Badewanne zu lesen, was dann nie sonderlich lange klappt, weil man dann doch irgendwie so halb am Wegdämmern ist. Aber ich finde die Vorstellung halt toll und das klappt halt selten. Ja, also ich muss mir jetzt immer Zeit nehmen, um zu sagen, ich möchte lesen. Und das klappt hier auch ganz gut, weil ich, mein Freund zockt sehr gerne und da kann man auch immer hervorragend lesen, aber ja, ist doch mal was zu machen in der neuen Guide und so weiter. Ich muss mich schon echt explizit hinsetzen und sagen, okay, ich muss jetzt lesen. Das letzte Buch, wo ich habe weiterlesen müssen, das ist tatsächlich zwar letzte Woche. Ich habe letzte Woche, das war das letzte, naja gut, so, es ist schon, es basiert auf drei wahren Geschichten, aber die Autorin von dem Buch hat das so weit angepasst und verändert, dass man die eigentlichen Damen nicht mehr hat erkennen können, also dass die Persönlichkeitsrechte so weit gewahrt wurden. Das Buch heißt Drei Frauen von Lisa Taddeo. Das ist schon ein bisschen älter. Ich habe da noch in München gearbeitet, als das neu rauskam. Ich habe es damals bestellt, weil ich da mal ganz kurz für unseren Romanstand verantwortlich war, weil ich es so interessant fand. Und dann habe ich es aber nicht lesen können, weil mir die Thematik irgendwie ein bisschen zu nah ging. Da ging es also drei komplett unterschiedliche Frauengeschichten und wie weibliches Begehren gebildet wird und was da für Faktoren mit reinspielen und wie die Gesellschaft weibliche Sexualität auffasst. Und aber auch wieder so verpackt, also tatsächlich alles drei auf realen Personen basierend, aber halt eingepackt in Erzählungen mehr oder weniger. Und ich habe es halt eben in meiner bereits gelobten Gemeindebücherei stehen sehen, dann habe ich es irgendwie erst da hingesetzt und mir gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich mir das auch geben. Und das habe ich dann trotz, letzte Woche war auch viel in der Arbeit los, ich habe das dann trotzdem in ein paar Tagen lesen müssen, also auch so in so einer Situation, wo ich hätte eigentlich schon zur Arbeit aufbrechen müssen, ich musste aber noch ein paar Seiten lesen. Und das ist mir auch schon lange nicht mehr in der Art und Weise passiert. Ich mache ja auch viel Homeoffice und da habe ich dann auch in der Mittagspause mal wieder gelesen, anstatt halt noch schnell, keine Ahnung, schnell was kochen und dann noch schnell die Wäsche aufhängen und schnell das und das machen, weil ich es so spannend fand. Also das ist auch ein sehr gutes Buch, kann ich auch empfehlen.
Ja, cool. Also ich hatte tatsächlich auch zwei so Erlebnisse in den letzten Jahren. Das eine ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich gelesen, also es kennt wahrscheinlich jeder den Film Into the Wild.
Ja.
Ist auch ein ganz toller Film. Ich weiß, jeder findet den toll, aber das ist dann mal so ein Mainstream-Film, bei dem ich sage, da gehe ich voll mit. Den finde ich auch ganz toll, habe ich auch schon mehrfach gesehen. Und das beruht ja im Prinzip auch auf einem Buch. Was ja aber eher so ein bisschen wie ein Sachbuch ist, einfach der John Krakauer, der Autor, hat ja so ein bisschen sich beschäftigt mit der wahren Geschichte, auf der ja auch der Film beruht. Und ich habe das gelesen vor einigen Jahren in so einer Phase, wo ich mich irgendwie relativ viel so mal auseinandergesetzt habe, so mit dem Thema Einsamkeit. Und auch so ein bisschen die Frage, so was braucht man eigentlich oder was ist so das absolute Grundbedürfnis, was man hat im Leben. Und Into the Wild passt da natürlich voll rein. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, jetzt muss ich auch mal dieses Buch lesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Da habe ich noch in Leipzig gewohnt und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das Buch wirklich durch die Wohnung getragen habe und immer weiter gelesen habe. Da habe ich wirklich neben dem Kochen in diesem Buch weitergelesen, habe das mit auf Toilette genommen, habe das mit ins Bett genommen, an den Schreibtisch überall hin, weil ich das so wahnsinnig faszinierend fand. Und einfach irgendwie auch nochmal mehr von dieser wahren Geschichte mitzubekommen, als das, was man aus dem Film, was dann natürlich auch ein bisschen verändert ist und so. Am Ende weiß keiner ganz genau, was da passiert ist, bis auf die Person, um die es da geht, die ja dann aber am Ende auch verstirbt. John Krakauer hat das sehr gut eigentlich rekonstruiert und Gespräche mit der Familie geführt und so weiter und so fort und dieses Tagebuch gelesen und so. Und das war wirklich was mich total gepackt hat. Das hatte ich mir jetzt auch immer schon mal vorgenommen, dass ich das nochmal lese.
Ja.
Weil es ist auch nicht so wahnsinnig dick, also da ist man relativ schnell durch und er erzählt aber zwischendurch auch immer so ein bisschen seine eigenen Erlebnisse, so beim Bergsteigen und so, da ist er auch ein paar in so Extremsituationen gekommen, setzt es dann irgendwie damit so ein bisschen in Verbindung. Und dann hatte ich ein Erlebnis tatsächlich letzten Sommer, hast du vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob wir zu dem Zeitpunkt vielleicht auch irgendwie kurz Kontakt darüber hatten, hatte ich auch auf Instagram gepostet, ein Buch, das heißt Unabhängig. Von einer Autorin, die heißt Eva Bieringer, also noch eine Eva. Und da geht es eigentlich um Frauen und Alkoholkonsum.
Ach, da hatten wir kurz Kontakt, weil ich habe da nämlich, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich war in der Buchhandlung und war mir nicht mehr ganz sicher, über was wir gesprochen hatten. Und dann habe ich mir Ohne Alkohol gekauft, also auch ein Sachbuch, was genau die Thematik auch behandelt. Leider nicht das, was du mir empfohlen hattest. Aber ja, da habt ihr drüber gesprochen. Yeah.
Genau, also es gibt eine ganze Reihe von solchen Büchern, auch ziemlich viele von Frauen tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich kein anderes davon gelesen, deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, wie das da so reinpasst und ob nicht andere vielleicht noch besser sind. Aber das fand ich wirklich gut, weil das auch, also die Autorin ist so ein Jahr älter als ich, also so genau diese Generation und kommt halt, also ihr Hintergrund ist ein komplett anderer als meiner, weil ich habe noch nie viel Alkohol getrunken und hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht vor längerer Zeit und so, nie groß irgendwie Probleme, also war weit davon entfernt, irgendwie eine Form von Problem damit zu haben und war auch schon immer eher so ein bisschen anti. Und ihr Hintergrund war aber eher, dass sie halt wirklich viel getrunken hat und sich immer dann irgendwie wieder gefragt hat, ob sie jetzt eigentlich schon ein Alkoholproblem hat oder nicht. Zum Teil aber auch für ihren Beruf trinken musste, weil sie nämlich Journalistin ist und eine Zeit lang halt auch so Gastrojournalismus gemacht hat und viel auf Weinproben war und so. Ja. Und deshalb völlig anderer Ausgangspunkt, aber ich fand es einfach toll, wie sie halt so diese ganzen spezifischen Aspekte beschreibt, die für Frauen in unserem Alter, in unserer Generation wichtig sind. Also sie schreibt halt irgendwie darüber zum Beispiel, wie ihre Beziehungen sie zum Beispiel auch irgendwie in ihrem Alkoholkonsum beeinflusst haben oder auch ne, so dieses Thema Dating und dann ist man wieder irgendwie Single und frustriert und geht feiern, um sich irgendwie abzulenken. Und obwohl ich habe halt selber nie zum Alkohol gegriffen, um mich von irgendwas abzulenken oder um über irgendwas hinwegzukommen, aber trotzdem konnte ich mich da so total reinfühlen, weil ich das ja auch bei Freundinnen und Freunden sehe, dass das zum Teil so ein krasser Mechanismus ist. Ja, und sie hat dann halt irgendwann halt den Absprung geschafft und hat halt irgendwann komplett aufgehört zu trinken und beschreibt dann natürlich, also es ist halt irgendwo ein Sachbuch, aber trotzdem sehr autobiografisch und auch sehr gut zu lesen, also sehr leicht zu lesen. Aber trotzdem halt natürlich auch so ein bisschen wissenschaftlich fundiert. Also es geht dann natürlich auch um so Sachen wie, was bewirkt das Positives für den Körper, wenn man nicht mehr trinkt und solche Sachen. Und ich fand das richtig gut und habe immer gedacht, das sollte eigentlich wirklich jede Frau in unserem Alter, die so in unserer Zeit aufgewachsen sind, sollten das eigentlich mal lesen. Gar nicht mal, weil ich irgendwie darauf hinaus will, dass alle aufhören, Alkohol zu trinken. Ne? Das ist gar nicht das, was für mich da drin steckt oder was man da rausziehen sollte. Aber ich glaube einfach, viele Leute beschäftigen sich damit gar nicht und hinterfragen das überhaupt nicht. Und es geht natürlich auch viel darum, wie krass normalisiert diese Droge in unserer Gesellschaft ist, gerade in Deutschland. Und sich damit mal zu befassen und vielleicht auch mal drauf zu gucken, so das eigene Verhalten zu hinterfragen, so warum greife ich denn zum Alkohol? Warum denke ich denn, ich kann hier keinen Spaß haben, wenn ich nüchtern bin oder so? Das fand ich richtig gut. Also das kann ich auch nur sagen, das habe ich wirklich, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen oder so durchgelesen, habe immer irgendwie im Sommer auf dem Balkon gesessen und ganz viel gelesen, weil ich das einfach richtig gut fand und weil das so sich so locker lesen lässt, obwohl es ja auch irgendwie eine Thematik behandelt, die nicht die einfachste ist, ne?
Ja, absolut. Da möchte ich gleich noch verweisen auf Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens von Nathalie Stüben, was genau auch diese Thematik behandelt, was sich aber auch sehr ausführlich mit dieser Normalisierung innerhalb der Gesellschaft auseinandersetzt. Weil sie hat sich also komplett, also auch die ist auch Coach für Coachin für ein Leben ohne Alkohol etc. Die setzt sich aber damit sehr intensiv auseinander, auch was du jetzt gerade noch gesagt hast, dass Alkohol einfach die legalisierteste Droge ever ist, gerade auch in Deutschland. Ja. Und dass dieser unbeaufsichtigte, ungebremste und auch geförderte Konsum, was der eigentlich mit einem macht. Und ich war früher viel feiern, ich habe ja auch viel getrunken, ich habe auch geraucht früher und diese ganzen Geschichten. Und es hat auch einfach was, was bei mir, was ich nie groß hinterfragt habe, einfach nur, weil es so weit normal ist, was so weit Normalität ist. Es ist jetzt weit weg von unserer Thematik, aber das war auch so ein Buch. Ich bin jetzt sehr viel anders unterwegs als vor 10 Jahren. Aber was sie halt geschrieben hat, war, die Gedanken hatte ich mir schon gemacht, aber ich habe mich dadurch bestätigt gefühlt.
Ja, genau. So ging es mir halt auch. Also ich habe auch, ich hatte diese ganzen Gedanken ja vorher schon, aber für mich war das auch einfach nochmal so eine Bestätigung halt speziell von jemandem, der halt ja fast das gleiche Geburtsjahr hat wie ich und auch irgendwie ein bisschen ähnlich aufgewachsen ist, so von der ganzen Sozialisation her.
Ja.
Dass die halt diese Erfahrung gemacht hat, dass es bei ihr echt zu viel war und dass sie dann gesagt hat, so, es geht jetzt nicht mehr, fand ich sehr bestätigend. Und Ja, also ich will damit gar nicht irgendwie Leute missionieren, aber sollte man sich einfach mal damit auseinandersetzen und halt vielleicht ein bisschen den Konsum runterschrauben, so, dann hat man, glaube ich, schon viel Gutes für seinen Körper getan.
Also abgesehen von dem Alkoholkonsum, man muss sich halt auch immer ein bisschen die Zeichen der Zeit auch ein bisschen wahrnehmen und dann auch einfach mal sagen, okay, so, jetzt ist das und das Alter, vieles geht nicht mehr, dann muss ich mir halt mal überlegen.
Genau.
Ja, aber du weißt, wir sind dann auf derselben Schippe unterwegs.
Ja. Du sagtest schon, wir sind jetzt weit vom Thema abgeschweift, aber ich finde, das gehört ja natürlich irgendwie ein bisschen dazu, weil am Ende lösen alle diese Bücher immer irgendwas in einem aus und man beschäftigt sich mit Themen. Deshalb finde ich, gehört das hier auch absolut hin. Wir sind jetzt aber auch schon wieder bei 1,5 Stunden.
Ja, ich weiß.
Ich habe das Gefühl, du bist, glaube ich, sowieso schon, also unsere vorherige Folge war auch schon, glaube ich, die längste von allen bisher. Du bist auch absolute Rekordhalterin. Wir haben theoretisch auch noch ein bisschen Aufnahmekapazität und ich will es jetzt auch gar nicht abwürgen, aber ich habe gedacht, vielleicht können wir jetzt so langsam so Richtung Abschluss gehen und uns noch so ein paar kurze, knackige Sachen überlegen, die wir gerne irgendwie unbedingt noch einbringen oder fragen wollen.
Das sind ja auch immer so nette Themen, wenn man so über sein doch wildes Berufskonzept spricht oder über das Lesen.
Ja.
Aber ich bin da ganz bei dir. Man muss es ja auch nicht künstlich, man muss ja nicht noch endlos hinauszögern. Deswegen meine kurze Frage an dich.
Mhm.
Das führt zu weit. Ich wollte jetzt diese schreckliche, unsympathische Dating-Show Einsame Insel-Frage stellen, das lasse ich jetzt einfach. Ach so. Weil du würdest wahrscheinlich ihr sowieso 2 Tom McCarthy-Bücher einpacken und da vielleicht noch einen isländischen Krimi.
Ja, oder nochmal Der Turm, das ist schön lang.
Der Turm, das habe ich auch noch nie gelesen, aber ich habe es mir jetzt, ich kenne natürlich Der Turm und ich glaube, meine Oma hatte auch Der Turm, aber ich werde es jetzt tun.
Wenn du es liest, gebe ich dir kurz als Tipp mit auf den Weg, der absolute Anfang ist etwas irritierend erstmal und hat einen sehr speziellen Stil, wo man vielleicht erstmal denken würde, oh Gott, wenn das ganze Buch jetzt so geht, habe ich schon keine Lust mehr. Das vielleicht einfach überspringen, so die ersten paar Seiten. Es sei denn, es mag natürlich auch sein, dass es genau deinen Geschmack trifft, aber es ist so ein bisschen weird am Anfang.
Okay. Was ich noch erwähnen wollte, weil wir da vorhin das Thema hatten, diese Autoren, die man echt sehr, sehr spät erst gefunden hat, obwohl es sie schon länger gibt. Ich habe eine Freundin besucht neulich in Mannheim, meine liebe Freundin, und stand auch vor ihrem Bücherregal. Und ich bin der letzte Mensch der Welt wahrscheinlich, aber Christian Kracht, ist der Herr dir ein Begriff?
Ja.
Mir war er kein Begriff. Ich stand da vor und sag, ach, was ist das denn für ein Autor? Und sie guckt mich an und ich glaube, ihre Augen sind fast aus dem Kopf gefallen. Sie sagt, du kennst Christian Kracht nicht. Und jetzt habe ich innerhalb von kürzester Zeit mir, glaube ich, 3 Romane von ihm reingestellt, weil ich ihn sehr mag.
Ich muss zugeben, dass ich noch nichts von ihm gelesen habe. Es ist so ein Name, der mir ein Begriff ist und ich habe auch garantiert schon mal was angefangen, aber nichts durchgezogen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben, wenn du ihn gut findest.
Ich fand ihn ganz, ganz toll und sie meinte auch, dass er mir wahrscheinlich auch gefällt und ich würde dann empfehlen, mit Faserland anzufangen. Ich glaube, das ist auch sein Erstling tatsächlich. Faserland, wie die Faser.
Ja, okay. Danke.
Sehr gerne. Gibt es ein Buch, wenn jemand dich aus deinem Bekanntenkreis fragen würde, was er denn mal lesen sollte, was du immer empfehlen würdest?
Das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich glaube, ich habe einen etwas speziellen Geschmack, was Bücher angeht, gerade so durch dieses Handlungsfreie. Ich muss mal überlegen. Weil wenn du sagst, jetzt nur aus dem Bekanntenkreis, also es ist jetzt so, irgendwas muss ja was sein, was quasi so jeden irgendwie ein bisschen abholen kann. Ja, boah, schwierig. Vielleicht, weil ich sowieso noch erwähnen wollte, vielleicht ist es auch nicht so ganz Mainstream-tauglich, aber es kam mir vorhin schon in den Sinn, weil du ein paar Mal so Jugendromane und so Coming-of-Age-Geschichten erwähnt hast. Submarine. Ist auch verfilmt worden. Ist auch tatsächlich ein Beispiel für eine relativ gelungene Buchverfilmung, wie ich finde, auch wenn sie an ein paar Stellen ein bisschen komisch abweicht, aber ist auch ein guter Film. Das ist vielleicht was, wo man zumindest so Leute, die so ein bisschen mit so Young Adult, Coming-of-Age-Geschichten was anfangen können, das würde ich vielleicht empfehlen. Mhm. Ja, ich habe, glaube ich, eher so Empfehlungen im Kopf, wo ich sagen müsste, das muss man mal gelesen haben, weil ich das irgendwie wichtig und gut finde. Aber ist dann halt oft vielleicht irgendwie zu weit weg vom Geschmack von vielen Leuten. Mhm. Fällt mir jetzt leider spontan nichts Besseres ein.
Das klingt aber gar nicht verkehrt. Ich habe es mir gleich auch mal aufgeschrieben, weil es war mir nicht geläufig tatsächlich.
Was würdest du denn empfehlen?
Ich würde Hitler Schnapskirschen-Aas empfehlen tatsächlich.
Aha.
Das ist von Manja Prenkels, heißt sie. Ich kann meine eigene Lautlaute nicht lesen. Manja Prenkels heißt sie. Ist auch ein Jugendroman, der sich in meinem Herzen festgesetzt hat. Das würde ich immer empfehlen. Das kann man immer sehr gut lesen. Und was ich auch total mag, ist der Frederik Backmann. Der schreibt auch.
Ja.
Ja, ne, kennst du?
Ja.
Der schreibt auch Belletristik, aber halt wirklich schöne Geschichten. Auch Geschichten, die den lese ich irgendwie auch nur auf Englisch, weil da habe ich von diesem Freund mit dem besonders guten Lesegeschmack, der liest auch wirklich hauptsächlich englische Bücher. Ich glaube, 2 oder 3 Romane hat er mir weitergegeben, auch auf Englisch, und finde ich auch richtig, richtig schön. Also sowas in die Richtung würde ich dann immer weiter empfehlen. Also auch wieder sehr menschelnde Geschichten. Es sind immer menschelnde Geschichten bei mir.
Und wenn du was empfehlen müsstest mit dieser Idee, du willst, dass die Leute sich damit beschäftigen, weil das wichtig ist, was wäre das?
Also ich würde auf jeden Fall, weil ich finde, dass diese Idee, dass Frauen ja eigentlich gleichberechtigt sind, die ist viel zu weit verbreitet. Hm. Und ich glaube, dass viele Personen, sage ich jetzt mal, schon eigentlich bereit wären, sich dem Gleichberechtigungskampf der Frau sich in dessen Dienste zu stellen, aber vielleicht gar nicht so verstehen, um was es geht.
Ja.
Dass es um sehr viel mehr geht. Also natürlich möchten wir die gleiche Bezahlung haben etc., aber wir möchten die gleichen Chancen haben. Und da würde ich wirklich, also wie gesagt, dieses Die Wut, die bleibt, habe ich ganz, es liegt mir sehr am Herzen, das Buch, und das habe ich auch schon, glaube ich, 3 Leuten geschenkt. Und ich habe auch ein Buch neulich gelesen, auch wieder ein Roman von Daniela Dröscher. Das ist noch recht neu, das heißt Lügen über meine Mutter.
Mhm.
Das ist auch wieder eine Familiengeschichte. Und es geht darum, was der Vater erzählt immer wieder, dass die Mutter dick ist, obwohl die Mutter eigentlich gar nicht dick ist.
Ja, das sagt mir was.
Ja. Und dann geht es darum, wie diese Wahrnehmung von dieser Mutter quasi nachhaltig zerstört wird und wie er nicht nur die Selbstwahrnehmung der Mutter kaputt macht, sondern auch die Wahrnehmung der Mutter innerhalb der Familie, von ihren Kindern. Und das ist zu diesen Mikroaggressionen, die immer wieder passieren. Und ich sage jetzt nicht, dass da bloß Frauen davon betroffen sind. Es gibt auch Frauen, die sehr viel Mikroaggressionen verbreiten. Aber mir ist das gerade immer sehr wichtig, dieses, was muss denn noch geschehen und was sind wichtige Themen? Also was sind die Punkte, wo man ansetzen muss, damit Frauen sich, ja, auch so dieses Thema mit dem, als Frau, natürlich bist du gebildet, natürlich gehst du arbeiten und diese ganzen Sachen, aber zum Teil ist es immer noch als diese Selbstverwirklichung ist die Familie und es ist Kinder zu kriegen, aber gleichzeitig stehst du als Frau mit Kind, stehst du auf mehr oder weniger verlorenen Posten in Deutschland, wenn du dir nicht dein eigenes privates Versorgungsnetz aufbauen kannst. Solche Sachen. Und es wird halt in diesen Büchern wird es sehr gut thematisiert. Das wird, ist mir wichtig und das würde ich dann auch empfehlen.
Ja, ich habe auch, also da gibt es viele, viele gute Sachen. Ich habe mich auch in den letzten Jahren, weil ich bin ja so, es fehlt jetzt ja auch zu weit, aber ganz grob zusammengefasst, ich bin ja Atheistin und kann mich sehr schlecht reinfühlen in religiöse Überzeugungen, egal welcher Art, und finde das aber immer gleichzeitig total interessant, so religiösen Fanatismus mir anzugucken. Mhm. Und deshalb habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren auch Unorthodox gelesen von Deborah Feldman.
Ist das das, was verfilmt worden ist?
Genau.
Ja.
Ja, aber das Buch ist, also die Serie weicht dann doch ein bisschen ab von dem Buch.
Okay.
Und das Buch ist ja autobiografisch. Ich hatte auch mit ihr vielleicht an der Stelle kleine Podcast-Empfehlung. Ich hatte ja auch schon 2 Folgen Podcast über Podcasts gemacht mit einer anderen Freundin. Und da hatte ich auch den Podcast schon empfohlen, Alles gesagt von der Zeit. Da war sie auch mal zu Gast und hat ganz, ganz viel zu ihrer Hintergrundgeschichte erzählt. Und danach habe ich das Buch gelesen mit diesem Wissen. War auch, glaube ich, eine gute Reihenfolge. Das fand ich total interessant. Und dann auch noch ein anderes Buch von einer Autorin, die heißt Tara Westover, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, Educated.
Mhm.
Die ist aufgewachsen auch in den USA, allerdings nicht in einer jüdischen Familie oder jüdischen Gemeinde, sondern in so einer sehr fanatisch christlichen, ich glaube, es ist eine Mormonenabspaltung. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr so genau, schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Aber auch mit einem sehr fanatischen Vater vor allem, der zum Beispiel auch so Medizin ablehnt und solche Geschichten. Und die es halt irgendwie geschafft hat, da auszubrechen. Und deshalb heißt das Buch Educated, am Ende auch zu studieren. Mhm. Und die halt einfach aufzeigt, also es ist zum Beispiel eine Szene, die fand ich sehr eindringlich, dass sie dann an der Uni ist und sie hat noch nie das Wort Holocaust gehört.
Oh, wow. Ja.
Ne? Und weiß nicht, was das ist. Und all diese Dinge so. Und sie zeigt damit halt einfach total auf, wie unfassbar mächtig und wichtig Bildung ist. Mhm. Und wie viel man sich da auch als erwachsener Mensch dann auch wieder erarbeiten kann, wenn man da einfach ausbricht. Und das kann ich auch nur total empfehlen. Also es ist auch richtig heftig und auch wirklich so, dass man zwischendurch echt schlucken muss. Aber ich fand es so krass einfach, wie anders dieses Leben ist als meins zum Beispiel und wie sie es aber halt auch geschafft hat, da rauszukommen, welche Opfer sie dafür aber halt auch bringen musste. Mhm. Genau, also das auch nochmal passend zu diesen ganzen Frauenrechtsthemen und Gleichberechtigungsthemen. Da sind natürlich religiöse Gemeinden jeglicher Art immer eher schwierig, was das angeht. Und das dann halt so aus einer weiblichen Perspektive kann ich auch, also das wäre auch was, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das sollte eigentlich, also sollten vielleicht auch ein paar Männer mal lesen. Mhm. Weil ich glaube, das sind so Bücher, die bewegen sich dann doch immer sehr in weiblichen Kreisen. Ne? Frauen schreiben das, Frauen lesen das, Frauen diskutieren drüber, was wichtig und super ist. Aber vielleicht sollte auch der ein oder andere Mann mal dazu greifen.
Ja, definitiv.
Ja, jetzt überlege ich gerade. Ich habe noch so ein paar Sachen auf meiner Liste, aber wir müssen auch nicht alles abhaken. Ich hatte jetzt bei dir rausgehört, du gehst viel in die Bibliothek.
Ja, nee, nicht wirklich tatsächlich. Also ich habe mich jetzt erst vor zwei Wochen, vor drei Wochen habe ich mich, schon Monate her, in der Gemeindebücherei angemeldet. Und davor habe ich, ich hatte für die Stadtbücherei Augsburg einen Ausweis, den habe ich aber mehr oder weniger ungenutzt gelassen, aber ich glaube, ich nur zahlendes Mitglied. Weil da war dann irgendwie, war ich einmal Bücher geholt und dann musste er doch wieder in die Innenstadt und solche Geschichten. Und ich habe es mir jetzt so vorgenommen, öfters in die Bücherei zu gehen, weil ich mir in der Zwischenzeit so viele Bücher selber gekauft habe. Und eigentlich, wie man ja aus vorherigen Podcast-Folge weiß, bin ich ein großer Verfechter des Bibliotheks, des Gedankens. Deswegen werde ich das jetzt künftig häufiger machen, aber ich so häufig gehe ich nicht. Das klingt jetzt tatsächlich so.
Ja.
Dreimal dort, seitdem ich mich da angemeldet habe.
Ich muss ja auch zugeben, dass ich eigentlich Bücher meistens kaufe oder geschenkt bekomme. Und halt das Einzige, was ich mir tatsächlich manchmal ausleihe, sind halt diese Sachen von der Arbeit. Also alles, was dann so in den Sachbuchbereich fällt. Ich habe zum Beispiel gar keinen Ausweis für die Stadtbibliothek hier in Dortmund, muss ich zugeben. Ich denke immer, das müsste man eigentlich mal machen, weil ich natürlich das Konzept Bibliothek sehr, sehr gut und wichtig finde. Habe ich auch früher mehr gemacht, aber irgendwie ist es mittlerweile dann auch so, dass ich halt auch wüsste, ich würde es dann sowieso nicht schaffen, die Sachen in der Leihfrist durchzulesen. Eben. Und ja, genau. Und dann kriegt man auch so viel geschenkt, dass man dann halt sowieso nicht hinterherkommen würde.
Das kenne ich leider nur zu gut.
Gibt es jetzt vielleicht völlig unabhängig von einer konkreten Fragestellung noch irgendein Buch, einen Autor, eine Autorin, irgendwas, was du jetzt unbedingt noch nicht unerwähnt lassen willst in diesem Gespräch?
Tatsächlich fällt mir da jetzt spontan niemand ein. Oder wenn ich die Tür zu meinem Unterbewusstsein aufstoßen würde, würden mir wahrscheinlich zu viele einfallen. Das ist uferlos. Da ich aber die Claudia Frenzel mit diesem Nö-Buch, was mir so, so wichtig ist, seit über 15 Jahren schon erwähnt habe, gibt es da tatsächlich nichts. Also ich würde jetzt auch mal sagen, ich würde für mich, glaube ich, kein Buch ausschließen, was ich ganz, ganz selten lese und was mir einfach nicht gut reinläuft, ist Prosa, Lyrik etc. Das Gedichte, das ist gar nicht meins. Aber sonst, und halt bereits erwähnte Thriller, wo quasi Blut und Gedärme zwischen den Seiten hervorquellen.
Ja.
Alles andere, ich glaube, den meisten Sachen würde ich, glaube ich, schon eine Chance geben, höchstwahrscheinlich. Was ich auch nicht mehr so gern mag, sind so diese, das soll man immer nicht sagen, wenn man in dem Bereich arbeitet, so die Frauenromane, weil das auch wieder so pauschalisierend ist und schrecklich.
Furchtbar.
Mag ich auch gar nicht, dass man sagt, so, oh ja, das ist ja für Frauen. Da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Kategorien. Und wie gesagt, ich finde es nicht gut, wenn man sagt, das ist ja blöd, warum liest du das? Weil was für den einen ein Schund ist, ist für den anderen was ganz was Tolles. Und deswegen will ich auch gar nicht sagen, oh ja, diese blöden Thriller, wenn man das liebt, dann ist es, ich kenne eine meiner besten Freundinnen, eine der nettesten Menschen auf der ganzen Welt, die kann am allerbesten bei so einem Mörder-Podcast einschlafen. Jeder hat seine eigenen Sachen, was ihm Spaß macht.
Also einen konkreten Autor habe ich jetzt nicht mehr, wo ich sagen würde, den muss man unbedingt mal gelesen haben. Weil was ich jetzt ganz toll finde, findet der andere wieder total bescheuert.
Ja, klar.
Ich glaube, ich habe jetzt ganz, ganz viele erwähnt, die mir am Herzen liegen.
Ja, also ich muss ja sagen, ich finde, solange es noch Buchhandlungen gibt, in denen es Regale gibt, die überschrieben sind mit freche Frauen,
ja,
das sind da nur so absolut banale, seichte Rom-Com-Bücher drin.
Ja, Romance ist ja mein Albtraum.
Ja, also das, und das geht ja auch, also warum sollen nicht auch vielleicht Männer Spaß an solchen Büchern haben?
Natürlich!
Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Deshalb, wenn uns Buchhändlerinnen und Buchhändler zuhören, der Appell, bitte macht das nicht.
Nein,
das ist ganz schrecklich. Sonst kaufe ich bei euch schon mal gar nicht.
Das ist ganz schrecklich. Das baut solche enormen Barrieren auf, auch einfach. Es gibt so viele Bücher, auch so diese Doris Held Bücher und so, die sind auch für Männer. Aber die werden von Plattentext bis zum Cover einfach für Frauen gemacht. Und es geht einem die Leserschaft, weil die Männer, die das dann lesen, die nehmen sich das heimlich vom Bücherstab von ihren Frauen. Dann gehen einem nämlich Verkaufs- und Ausfallzahlen, wenn man das
ja
so macht.
Und vor allem ist es ja auch eine völlig klischeehafte Covergestaltung. Ja, die waren alle rosa.
Ja, ist so furchtbar. Es gibt eine Autorin, da habe ich wirklich... Wir haben jahrelang, wenn wir die bestellt haben, wenn die was Neues rausgehauen hat, und die produzieren ja ohne Ende. Da hat wirklich die Kollegin, die damals die Romane bestellt hat bei mir in der Stadtbibliothek, die kam dann immer an, hat gemeint, es gibt ein neues Buch, habe ich gesagt, wie heißt es? Da kam er angeritten, der Prinz auf dem weißen Ross, oder wie? Sagt sie, nein, so und so, aber das war halt einfach bonbonrosa, das Buch. Und da kriege ich die Kotze, kriege ich das Kotzen. Das ist auch wieder, das erhöht den Zugang, die Zugangsbarriere für Männer, das ist auch nicht okay.
Voll, ja. Ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen, die ich jetzt ganz kurz noch erwähnen möchte, weil sie mir wichtig sind. Das eine ist, passt vielleicht ganz gut zum Thema Frauengeschichten. Es gibt nämlich einen Roman, der heißt Shades of Grey. Ich meine aber nicht das Shades of Grey.
Ja.
Ja, man könnte es auch als Fantasy bezeichnen von Jasper Ford. Sagt dir vielleicht auch was. Ist ja so ein Autor, der so ein bisschen absurden Humor in fantastischen Welten verpackt. Das sollte eigentlich mal eine Trilogie werden. Es gibt aber leider seit über 10 Jahren immer noch nur diesen einen Band. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es weiter fortgesetzt wird. Aber ich habe es geliebt.
Mhm.
Und auch mal in einem Hochschulseminar damals im Studium vorgestellt. Das finde ich ganz, ganz toll. Dann möchte ich noch erwähnen, ein Buch, das ist crazy. Also ich habe noch nie sowas Vergleichbares gelesen, aber geht auch ein bisschen in die Richtung, müsste jeder mal gelesen haben, von einem isländischen Autor, dessen Namen ich jetzt garantiert falsch ausspreche. Ich sage jetzt mal so, wie ich glaube, dass man es halbwegs aussprechen müsste. Eiríkur Örn Norðdahl.
Mhm.
Und das Buch heißt Böse. Und das ist ein, darüber habe ich auch mal so eine Rezension geschrieben. Das ist ein total wilder Ritt durch die Geschichte. Und es geht um eine Jüdin, die sehr viel recherchiert über den Holocaust und über ihre eigene Familie und einen Neonazi kennenlernt, der übrigens Sohn einer Bibliothekarin ist und eigentlich sehr gebildet ist.
Mhm.
Also gar nicht vielleicht so dem Klischee entspricht. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn es wirklich interessiert, lest die Rezension auf meinem Blog von vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder wann ich das geschrieben habe.
Mhm.
Es ist das ist einfach auch fast 1000 Seiten lang und einfach, also absolut einzigartig und richtig krass. Genau das wollte ich erwähnen. Dann wollte ich noch erwähnen Sven Regener, der Herr Lehmann und Co. geschrieben hat.
Ja.
Ich liebe auch den Film.
Mhm.
Ist auch so eine Quelle von Zitaten in meiner Familie. Meine Schwester und ich haben den, glaube ich, schon locker 20 Mal zusammen geguckt.
Mhm.
Das Buch ist aber auch sehr, sehr gut. Der Humor, ich liebe auch seine Band Element of Crime. Der Mann ist einfach, einfach super witzig. Den wollte ich noch erwähnen. Ich habe noch ganz wenig Zeit, sehe ich gerade. Unsere Aufnahme bricht nämlich nach 2 Stunden automatisch ab. Dann, eine Sache noch. Ganz kurz, damit ich auch noch mal eine weibliche Autorin nenne, weil das relativ wenig war bei mir. Tove Ditlevsen ist eine Dänin oder war eine Dänin, die viel auch Autobiografisches geschrieben hat, nämlich wie es in der Zeit, in der sie aufgewachsen ist, war, wenn man als Mädchen gesagt hat, man möchte Schriftstellerin werden.
Yeah.
Da wurde man nämlich in der Zeit überhaupt nicht ernst genommen. Sie hatte dann auch eine relativ tragische Lebensgeschichte, auch mit einer Drogenabhängigkeit und so. Und die Bücher sind, glaube ich, auch vor kurzem neu übersetzt worden und sind deshalb vielleicht auch so ein bisschen präsenter geworden. Youth Childhood Dependency, glaube ich, heißt das. Das ist so ein Dreierband, autobiografische Bücher von ihr, kann ich empfehlen. Und dann ist mir eine Sache gerade, während wir geredet haben, aufgefallen und ich finde, dass das ganz gut passt. Und zwar sehe ich jetzt gerade, dass auf dem Cover des bereits erwähnten Staten Island ein Zitat aus dem Daily Telegraph draufsteht. Und die haben über dieses Buch oder über Tom McCarthy gesagt, a Kafka for the Google Age. Und das finde ich schön. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen, aber es passt auch sehr gut.
Sehr schön. Ach, ich liebe sowas. Aber eine sehr, sehr treffende Beschreibung, wenn ich nach dem Geos mir erzählt hast.
Ja, also krass, wie viele Themen wir jetzt dann doch irgendwie abgearbeitet haben. Aber ich habe das Gefühl, wir können auch noch 3 Stunden weiter.
Ja, definitiv.
Vielleicht gibt's mal einen Teil 2. Mit Mona habe ich dann ja auch irgendwann einfach nochmal das Thema Podcasts nochmal aufgegriffen, weil wir da nochmal so viel zu sagen hatten. Und wir haben wieder irgendwie 1,5 Stunden gefüllt. Also wenn du möchtest, machen wir das einfach irgendwann mal.
Sehr, sehr gerne. Wir können uns da mal hinsetzen und können Teil 2 machen und können uns dann einmal dann tatsächlich doch über Kindheit und Jugend unterhalten und was man da wieder alles gelesen hat. Aber da schauen
genau.
wir einfach mal, würde ich sagen.
Das hatten wir nämlich bewusst so ein bisschen ausgeblendet, weil wir geahnt haben, dass das viel zu weit führt und
ja,
weil wir uns da auch nochmal gesondert drauf hätten vorbereiten müssen.
Auf jeden Fall, da wäre ich noch nicht bei meinem Lieblingsjugendbuch gewesen jetzt und das nach knapp 2 Stunden. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke dir.
Ich mag das immer sehr, sehr gerne, weil ich rede fürchterlich gerne über Bücher und ich mag das gerne, wenn Menschen mir ihre Buchliebe mitteilen. Das finde ich ganz toll.
Ja, ich habe auch eine ganze Liste an Empfehlungen mitgenommen.
Ich auch.
Vielleicht können wir uns dann beim nächsten Mal tatsächlich über das ein oder andere austauschen, was wir uns gegenseitig empfohlen haben.
Ja, auf jeden Fall auch über Staten Island. Das werde ich mir nämlich tatsächlich, sobald ich irgendwie derer habhaft werde, werde ich mir das entweder ausleihen oder kaufen, weil ich glaube, mein Freund Stefan hat auch Spaß dran.
Ja, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das als Ersteinstieg in Tom McCarthy empfehlen würde. Wahrscheinlich ist man mit Remainder, wobei Remainder ist auch schon sehr speziell. Es gibt ein relativ neues von ihm, das heißt The Making of Incarnation.
Mhm.
Das ist vielleicht, glaube ich, sogar der beste Einstieg.
Ich werde dir auf jeden Fall berichten.
Ja, mach das. Ja. So. Dann jetzt noch ein kurzes Schlusswort. Wie gesagt, vielen Dank. Es war sehr schön und ich werde hoffentlich auch dazu kommen, weil ich jetzt beim Reden auch wieder gemerkt habe, wie toll Lesen eigentlich ist und was ich schon so alles Tolles gelesen habe und warum mache ich das nicht häufiger? Deshalb nehme ich da jetzt noch mal eine ganze Menge Motivation mit, an diesem Vorsatz noch weiter, noch intensiver weiterzuarbeiten, wieder
Absolut.
Mehr zu lesen.
Absolut, geht mir genauso.
Alles klar, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.